Lasset uns unser Häupter einen Augenblick zum Gebet beugen. Unser teurer himmlischer Vater, wir sind tatsächlich bevorrechtet, dass wir zu dir gekommen sind, unser Gott und Heiland. Das Hören von diesem wunderbaren Lied, wie groß bist du, ergreift uns, weil wir wissen, dass du groß bist. Und wir beten, dass heute Nachmittag deine Größe an uns am Neuen manifestiert wird, während wir reden. Und es ist nun meine Aufgabe, zum ersten Mal in vielen Jahren, um zu versuchen, zurückzugehen in des Lebens Vergangenheit. Und ich bitte, dass du mir Kraft gibst und das, was ich brauche, Herr, in dieser Stunde. Und möge alle meine Fehler in meinem Leben nur Schrittsteinen sein für andere. Also, der sie näher zu dir bringt. Gewähre es, Herr, und möge Sünde diese Fußabdrücke auf dem Sande der Zeit sehen und möge sie dann zu dir geführt werden. Diese Dinge bitten wir im Namen des Herrn Jesus. Amen. Ihr könnt wieder sitzen. Und dann sagt Bruder Glover, er sagt, könntest du vielleicht beten für diese Taschentücher, bevor du anfängst? Und Bruder Branham sagt, ich würde mich freuen, das zu tun. Und für diese und noch für diese, gut, ich danke dir. Also, ich habe diesen geheiligten Mann, Bruder Glover, schon einige Jahre kenne ich ihn. Und ich hatte das Vorrecht, um eine kurze Zeit gestern Abend bei ihm zu verbringen. Und er hat mir erzählt, dass er sich eine Zeit lang zurückgezogen gehabt hat und geruht hat. Und nun, mit 75 Jahren kehrt er zurück in den Dienst des Herrn. Nun, ich bin nicht halb mehr so müde, wie ich war, bevor ich das hörte. Und ich dachte, dass ich müde war, aber ich glaube nicht, dass ich das noch bin. Also, und er hat hier einige von diesen Taschentücher hingelegt, in der Form von Umschlägen und so weiter. Und sie sind an der Innenseite davon und sind schon zugemacht. Und nun, wenn irgendeiner von euch im Radioland oder hier eine von diesen Taschentücher wünscht, der Englisch-Tempo sendet sie fortwährend heraus, immer wieder. Du kannst dann direkt schreiben hier zu diesem Englisch-Tempo und sie beten darüber, weil ich kann euch schon versichern, dass es in der Schrift steht. Es ist eine Verheißung Gottes. Und wenn es so ist, dass ihr möchtet, dass ich über einen für euch bete, gut, dann würde ich mich auch freuen, um das zu tun. Dann schreibe nur am Postfach 325 325 Jeffersonville, buchstabiert J-E-F-F-E-R-S-O-N-V-I-L-L-A, Jeffersonville, V-I-L-L-A, Jeffersonville, Indiana. Oder wenn ihr das nicht behalten könnt, dann schreibe einfach Jeffersonville. Es ist eine kleine Stadt und die Bevölkerung ist ungefähr 35.000 und jeder kennt mich dort. Und so, wir würden uns freuen, um zu beten über ein Taschentuch, wenn ihr es uns sendet. Und nun, wir haben großen Erfolg hiermit gehabt, weil, also, ihr bekommt auch noch ein kleines Formular dazu, dass die Menschen um die ganze Welt jeden Morgen um 9 Uhr, um 12 Uhr und um 3 Uhr beten. Ihr könnt euch schon vorstellen, rundum und hinter der Welt, also zu jeder Zeit des Nachts, wann sie habe aufzustehen, um dieses Gebet zu sprechen. So, wenn alle diese Zehntausende und abermals Tausende ihre Gebete zu Gott aufsenden, also alle zur gleichen Zeit für diesen Dienst, für deine Krankheit, dann kann Gott es einfach nicht ablehnen. Und so jetzt, wenn ich sage, also wir haben also keine Programme oder Projekten, also und wir möchten nicht ein Pfennig von eurem Gelde. Wir sind nur, also wenn wir euch helfen können, also dafür sind wir hier. Und lasst uns, und dann irgendjemand bringt noch ein Bündel mit Taschentücher. Und nun, wenn ihr kein Taschentuch habt, das ihr verschicken möchtet, nun, dann schreibe trotzdem. Denn wenn ihr es gerade jetzt nicht braucht, dann könnt ihr es aufbewahren in der Apostelgeschichte, in der Bibel, in Kapitel 19. Und es wird ein kleines Formular Entschuldigung, es wird die Form haben von einem kleinen Streifen. Und das wird euch gesandt werden. Und auch noch die Anleitung, wie ihr eure Sünde erst zu bekennen habt. Und ihr müsst nämlich nie versuchen, irgendetwas von Gott zu bekommen, ohne erst richtig mit Gott zu stehen, seht ihr? Und dann seid ihr angewiesen, um eure Nachbarn herzuzurufen und eure Prediger. Und wenn ihr irgendetwas in eurem Herzen gegen irgendjemand habt, dann geh hin und mach das erst in Ordnung und dann kommt her. Und dann bete, habt eine Gebetsstunde in euer Haus und heftet dieses Taschentuch auf eure Unterwäsche. Und dann glaube Gott. Und zu jene drei Stunden, jeden Tag gibt es Leute um die ganze Welt herum, die beten, also eine Kette um die Welt herum. Und nun, es ist euer Eigentum, absolut umsonst, also wir senden es einfach. Und nun, wir werden auch nicht dann wieder zurückschreiben und euch belästigen oder euch irgendein Projekt sagen, das wir haben. Nein, wir möchten schon, dass ihr Projekte unterstützt, aber wir haben gar kein Projekt, um unterstützt zu werden, seht ihr? So, es geht nicht darum, um eure Adresse dabei zu bekommen. Es ist nichts anderes als ein Gefallen und ein Dienst des Herrn, die wir versuchen auszuführen. Und nun lasst uns unsere Häupte beugen. Und wenn ihr im Radiolande seid und ihr habt eure Taschentücher da liegen, dann lege einfach eure Hand da drauf, jetzt während wir beten. Teure Gott, wir bringen dir diese kleinen Teile, diese Tücher, und vielleicht einige von denen sehen aus wie kleine Jackchen für ein kleines Kind, für ein Baby, oder ein kleines Unterhemd, oder vielleicht ein paar kleine wollene Kinderschuhe, oder irgendwas, oder ein Taschentuch. Und die werden jetzt zu den Kranken und Beladenen gehen, Herr. Und es ist in Übereinstimmung mit deinem Wort, dass wir dieses jetzt tun. Denn wir lesen es in der Apostelgeschichte, dass sie von dem Leibe von deinem Knecht Paulus Taschentücher und Schürze nahmen, weil sie glaubten, dass dein Geist auf dem Manne war. Und die unsauberen Geister verließen die Leute, und die Plagen und die Krankheiten verließen sie, weil sie glaubten. Und nun, wir sind uns da im Klaren über, Herr, dass wir nicht den heiligen Paulus sind. Aber wir wissen, dass du immer Jesus bleibst. Und wir beten, dass du den Glauben von diesen Menschen honorieren möchtest. Und wie es geschrieben steht, dass einmal Israel bei dem Versuch, Gott zu gehorchen, in eine Falle gelaufen war, das Meer vor ihnen, die Berge an beide Seiten und eine Armee vom Pharao näherte heran. Und wie dann einer gesagt hatte, dass Gott herabschaute durch die Feuersäule mit bösen Augen und das Meer bekam mit Angst zu tun und rollte sich selbst zurück und machte einen Weg für Israel hindurch zum verheißenen Land. O Herr, schau wieder herunter. Wenn diese Taschentücher, diese Teile gelegt werden auf den Leibern von den Kranken, zum Gedächtnis an deinem lebendigen Wort. Und möge die Krankheiten mit Angst zu tun haben. Und schau durch das Blut von deinem Sohn Jesus, der für diese Versöhnung starb. Und möge der Feind Angst bekommen und weggehen. Und möge die Menschen oder diese Menschen sich in die Verheißung hineinbewegen, dass über alle Dingen ist es dein Wunsch, dass wir in Gesundheit zunehmen. Gewähre es, Vater, denn wir beten, denn wir senden sie mit diesen Herzenseinstellungen. Und das ist unser Ziel. Und wir senden sie im Namen Jesu Christi. Amen. Ich danke dir, Bruder Glover, ich danke dir, mein Herr. Und nun, heute Abend ist der abschließende Abend von dieser Erweckungsversammlung. Und ich weiß nicht, ob es über dem Radio ausgestrahlt wird, aber ich möchte sagen zu dieser Radio-Zuhörerschar, dass sie waren die feinste, die schönste Versammlung, die ich seit vielen, vielen Jahren gehabt habe. Es waren die gediegenste und die vernünftigste und die liebevollste Versammlungen mit sehr viel Zusammenarbeit, worin ich seit langer Zeit gewesen bin. Und ein Bruder sagt dann, wir sind in der Luft bis 3:45. Bruder, und sie hören dich durch ganz Südkalifornien und auf den Inseln, auf den Schiffen, und wir haben schon Nachricht von ihnen bekommen, und so, du hast eine ganz große Zuhörerschar, Tausende und Zehntausende. Und ich danke dir, sagt Bruder Brennan, das ist sehr gut, ich freue mich, dies zu hören. Gott segne euch alle. Nun, ganz bestimmt habe ich schon immer ein warmes Herz hier für diese Angelstempel und auch dafür, dass sie das volle Evangelium von Jesus Christus bekennen. Und nun, es scheint, als ob es jetzt noch persönlicher zu mir geworden ist. Es scheint, als ob nach der Begegnung von jedem Einzelnen und nach dem Sehen von dem feinen Geist, den sie habe, es scheint, als ob ich noch mehr einer von euch geworden bin, als ich schon vorher war. Gott segne euch, mein Gebet. Und dann gibt es ein Klatschen im Saal. Ich danke euch freundlich und nett dafür. Und nun, es war bekannt gegeben worden, dass ich heute irgendwie reden würde, wenigstens eine Zeit von meiner Lebensgeschichte. Nun, das ist eine schwere Sache für mich. Das wird auch das erste Mal sein, dass ich mich daran mache, seit vielen Jahren. Und ich werde wohl kein Zeit genug haben, um in den Einzelheiten zu gehen, aber nur ein Teil davon. Ich habe viele Fehler gemacht und habe viele Dinge getan, die verkehrt waren. Und ich habe den Wunsch, dass ihr im Radioland und ihr, die hier jetzt gegenwärtig seid, dass ihr diese Fehler von mir nicht nehmen werdet als Strauchelsteinen, aber als Schrittsteine, um dich näher zu den Herrn Jesus zu bringen. Dann, die Gebetskarten werden heute Abend für den Heilungsgottesdienst rausgegeben. Nun, wenn wir reden von Heilungsgottesdienst, dann bedeutet das nicht, dass wir irgendjemand heilen werden. Wir werden nur beten für irgendjemand. Gott heilt. Also, und er ist sehr gnädig mir gegenüber gewesen, um das Gebet zu beantworten. Und ich redete hier vor einiger Zeit mit dem Manager von einem berühmten Evangelisten. Und die Frage kam auf, warum dieser Evangelist nicht für den Kranken betet. Und dieser Evangelist sagte, oder der Manager von meiner Versammlung sagte nun, dieser Evangelist glaubt in göttliche Heilung. Aber wenn er anfangen würde, für die Kranken zu beten, würde das seinen Dienst unterbrechen, weil er wird von der Kirche unterstützt. Und viele von diesen Kirchen glauben nicht an göttliche Heilung. So, ich habe Achtung und Respekt für diesen Evangelist, weil er bleibt auf seinem Platz, wo seine Pflicht liegt. Und ich könnte niemals seine Stelle einnehmen. Und ich zweifle auch daran, ob er meine Stelle einnehmen könnte. Wir haben alle eine Stelle im Königreich Gottes. Und wir sind alle zusammengestellt, verschiedenen Gaben, aber ein Geist. Ich wollte sagen, verschiedene Manifestationen, aber ein Geist. Aber der gleiche Geist. Und nun, heute Abend werden die Versammlungen anfangen. Ich denke, dass Sie sagten, das Konzert fängt an um 6:30. Und nun, wenn ihr da im Radioland seid, dann kommt auch her und hört hier. Also es wird wunderbar sein, so war es nämlich immer. Und dann möchte ich sagen, dass die Gebetskarten werden sofort nach dem Gottesdienst rausgegeben. Sobald dass diese Versammlung zu Ende ist und wenn ihr dann hier seid und ein Gebetskarte wollt, also mir wurde mitgeteilt, da drinnen vor ein paar Augenblick durch meinen Sohn oder Mr. Mercer oder Mr. Gold, dass sie werden diese Gebetskarte herausgeben. Also bleibt dann auf eure Sitzplätze sitzen und sobald als die Versammlung zu Ende ist, also dann bleibt dort sitzen, sodass die Männer herkommen können durch die Reihen und die Gebetskarte rausgeben können, so schnell wie möglich, also auf den Balkonen unten, wo es ist, auch ganz unten oder wo ihr seid. Also bleibt auf eure Sitzen und die Männer werden dann wissen, dass ihr hier seid für eine Gebetskarte. Und dann heute Abend werden wir für die Kranken beten. Und wenn der Herr meine Gedanken nicht ändert, dann möchte ich heute Abend von dem Thema reden. Wenn du uns den Vater zeigen möchtest, dann wird es uns genügen. Das ist Johannes 14, Vers 8. Und nun, ich möchte jetzt einen Text lesen für diesen Nachmittag, um davon aus meine Lebensgeschichte anzufangen. Und man findet diesen Text in Hebräer, im 13. Kapitel. Und lasst es da uns anfangen, ich möchte sagen, bei Vers 12 bis 14. Und da lesen wir, darum hat auch Jesus, auf dass er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers sein Schmach tragend. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir bis so weit. Nun, das ist ziemlich eine Stelle. Denn seht ihr, es geht um eine Lebensgeschichte. Oder wenn es geht um eine Lebensgeschichte oder irgendetwas, was sich bezieht auf einen menschlichen Wesen, dann verherrlichen wir das nicht. Ganz besonders, wenn es die Vergangenheit eines Menschen ist, die so dunkel gewesen ist wie meine. Aber ich dachte, wenn wir die Schrift lesen, dann würde Gott diese Schriftstelle segnen. Und mein Gedanke ist, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, aber wir suchen die eine, die kommt. Nun, ich weiß, dass ihr Los Angeles sehr liebt und ihr habt auch ein Recht dazu. Es ist eine große, schöne Stadt mit seinen fetten Nebel und was dies mehr sei. Und doch ist eine schöne Stadt, ein feines Klima. Und diese Stadt kann aber nicht bleiben, also sie muss auch ein Ende haben. Ich habe in Rom gestanden, wo diese große Kaiser waren und die Städte, wovon sie dachte, dass sie unsterblich gebaut wurde. Und jetzt muss man 20 Fuß tief graben, um die Ruinen davon zu finden. Ich habe dort gestanden, wo die Pharaonen ihre große Königreiche gehabt haben. Und jetzt musst du in der Erde graben, um das zu finden, worüber diese Pharaos geherrscht haben. Und wir alle lieben es, um von unserer Stadt oder von unserer Stadt viel zu halten oder von unserem Haus. Aber bedenke, es kann nicht bleiben. Als ich ein kleiner Junge war, dann ging ich immer zu einem großen Ahornbaum. Und in meinem Lande haben wir eine ganze Menge Hartholz. Und wir hatten diesen Ahornbaum, diesen Zuckerahorn, was wir nennen der harte Ahorn und dann noch der weiche Ahorn. Und dieser große, gigantische Baum, das war der schönste Baum. Und als ich dann nach Hause kam von den Feldern, nachdem ich im Heu gearbeitet hatte oder in den Ernte, dann liebte ich es, um zu diesem Baum zu gehen und da drunter zu sitzen und dann nach oben zu schauen. Und dann sah ich diese große, mächtige Äste, wie sie hin und her gingen in den Winde. Und dieser gewaltig große Stamm. Und ich sagte, weißt du, ich glaube, dieser Stamm, diesen Baum wird noch hunderte und hunderte Jahre hier stehen. Und nicht so lange her ging ich hin, um nochmals nach diesem Baum zu schauen. Und es war nur noch ein Baumstumpf. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Nein, nichts hier auf Erde, was du sehen kannst, wird bleiben. Es muss alles ein Ende haben. Alles, was sterblich ist, muss preisgegeben werden an den Unsterblichkeit. So, ohne Rücksicht darauf, wie gut wir unsere Hauptstraße bauen und wie schöne Bauwerke wir auch machen, es alles muss gehen. Denn wir haben nichts, was bleiben kann. Nur das Unsichtbare ist bleibend. Ich erinnere mich noch an dem Haus, wo wir drin wohnten. Es war eine alte Blockhütte und die Rissen zwischen den Balken waren zugemacht mit Lehm. Vielleicht habt ihr noch niemals so ein Haus gesehen, wo die Rissen mit Schlamm zugemacht sind. Aber es war alles zugemacht mit Schlamm. Diese große, gewaltige Holzbalken, die in dem alten Haus waren. Und ich dachte, dass dieses Haus hunderte Jahre stehen bleiben würde. Aber weißt du, heute, wo das Haus gestanden hat, da steht jetzt eine Siedlung. Und alles sieht so ganz anders aus. Eben alles ändert sich. Aber, und mein Vater, also er war eher ein kleiner, untersetzter Mann. Sehr stark. Und er war einer von den stärksten kleinen Männern, die ich je gekannt habe. Ungefähr ein Jahr her begegnete ich Herr Kutz. Ein Mann, der immer arbeitete im Holz und auch ein Holzhacker war. Und Herr Kutz ist ein sehr guter Freund von mir und ein Diakon in der ersten Baptistengemeinde. Und er sagte, Billy, du solltest auch ein richtig starker Mann sein. Und ich sagte, nein, das bin ich nicht, Herr Kutz. Er sagte, nun, wenn du dein Vater ähnelst, würdest du das sein. Er sagte, ich habe gesehen, wie dieser Mann, der selbst doch nur 140 Pfund wog, das ist etwas weniger als unsere deutsche Pfund, also wie er alleine einen Holzblock auf einen Wagen lud mit einem Gewicht von 900 Pfund. Er wusste einfach, wie er das tun musste. Er war stark. Und Bruder Brenham sagt dann, ich sah ihn immer nach Hause kommen und wie er sich dann wusch, bevor er zum Essen ging, als Mutter ihn dann rief. Und wir hatten einen alten Apfelbaum im Frontgarten, in der Vordergarten. Und da drinnen gab es drei oder vier kleinen Bäume in einer Reihe bis hinten hin. Und direkt in dem mittleren Baum, da gab es ein Brillenglas, das gebrochen war, also als Spiegel, ein ganz großer. Und es war an der Seite von diesem Baum festgeheftet, also mit einigen Nägel eingeklemmt. Und irgendwie, wenn einige Zimmerleute zuhören, also die würden das nennen ein Kleiderbügel. Und Dieses Glas wurde da an der Stelle festgeklemmt, um es an der Stelle festzuhalten. Und dazu gab es dann noch einen alten Zinnkamm. Wie viele haben je so einen alten Zinnkamm gesehen, so ein richtig altmodischer Zinnkamm? Also ich kann es direkt vor mir sehen. Und dann gab es da eine kleine Waschbank. Nur ein kleines Brett mit ein schräges Bein darunter und es war festgenagelt gegen einen Baum. Dazu noch eine kleine alte Schwengelpumpe und die war da, um Wasser rauszupumpen. Und wir waschten uns an diesem alten Baum. Und Mutter machte immer von Mehlsäcke Handtücher. Hat jemand mal so ein Mehlsack-Handtuch benutzt? Oh, nun, ich fühle mich jetzt richtig zu Hause. Und dann diese große, alte, raue Tücher. Also, wenn sie uns badete, uns als Kinder, dann schien es, als ob sie die Haut von uns runterrieb. Und ich erinnere mich noch an diese alte Mehlsäcke. Und sie zog dann einige Faden aus und machte dann ein paar Quasten, um es irgendwie zu verschönern. Und wie viele von euch haben je auf einen Strohsack geschlafen? Na, was ich sage. Wie viele wissen dann vielleicht, was ein, und das weiß ich auch nicht, ein bestimmtes Kissen, wahrscheinlich ein Kissen gefüllt mit diesen Quasten von Kornähren. Gut, Bruder Glöfer, ich glaube, jetzt bin ich zu Hause, bestimmt. Also ein Strohsack, nun, es ist noch gar nicht so lange her, dass ich auf so eine geschlafen habe. Oh, es schläft sehr gut, es ist kühl. Und dann in der Winterzeit, dann nahmen sie einfach das Federbett und legten das darauf, wisst ihr? Und dann darauf wurde ein Stück Zelttuch gelegt, weil der Schnee blies durch diese Spalten im Haus, wisst ihr, wo diese alte Abdeckleisten verzogen waren, da blies der Schnee durch. Oh, ich kann mir doch alles noch so gut erinnern. Und Vater benutzte immer einen Rasierpinsel. Nun, ich weiß, ihr werdet euch jetzt wundern. Also, und dieser Pinsel wurde gemacht von dieser Quaste von einem Kornähre. Und also so ein Pinsel zum Rasieren. Und dann nahm er die Seifelauge, die Mutter gemacht hatte, und machte sie schaumig, und dann tat er das auf seinem Gesicht. Also mit so einem Rasierpinsel gemacht von der Quaste von Kornähre. Und dann rasierte er sich mit so einem großes, geradenes, altes Rasiermesser. Und am Sonntag, da nahm er kleine Stückchen Papier und steckte sie rundherum in seinen Kragen. Er trug von dieser Zelluloid-Krage, also er tat sie rundherum in seinen Kragen, um den Seifenschaum von seinen Hemdkragen wegzuhalten. Also, habt ihr das schon mal gesehen? Nun, nun. Und dann erinnere ich mir an einen alten Brunnen. Also da unten, wo wir immer unser Wasser zum Trinken holten. Habt ihr je Wasser geholt aus so einem Ziehbrunnen, wovon der Eimer gemacht ist von einem Kürbis? Wie viele haben je so einen Kürbis-Ziehbrunnen gesehen? Gut, und wie viele von euch sind überhaupt von Kentucky? Ja, schau mal, hier, lauter Kentuckys. Also, ich dachte, das waren alles Okies und Akies, wahrscheinlich aus Oklahoma oder Arkansas. Das weiß ich aber nicht sicher. Aber schau, ganz Kentucky ist hier umgezogen. Und sie haben da auch auf Öl gebohrt in Kentucky vor ein paar Monaten her, wisst ihr? Und vielleicht sind einige von denen dann hierher gekommen. Und dann erinnere ich mich daran, dass Vater, also wenn er reinkam, dann wusch er sich vor dem Essen. Und dann rollte er seinen Ärmel auf, und diese kleine, feste, kurze Arme. Und als er dann seine Ärmel so hochzog, um zu waschen, und das Wasser auf seinem Gesicht warf, dann walkten diese Muskeln direkt in diese kleine Arme. Und ich sagte, weißt du, mein Vater wird 150 Jahre alt werden, so stark war er. Aber er starb mit 52, siehst du? Wir haben hier keine bleibende Stadt, das ist richtig. Wir können hier nicht bleiben. Nun lasst uns alle zusammen mal eine kleine Reise machen. Ein jeder von euch hier hat eine Lebensgeschichte, genauso wie ich die habe. Und es ist gut, so dann und wann mal diesen Weg der Erinnerung zurückzuschlendern. Denkt ihr auch nicht, einfach zurückzugehen? Und lasst uns alle zusammen mal zurückgehen, zurück zu diese gleiche oder ähnliche Erfahrungen als Kinder. Nun, das erste Teil von meiner Lebensgeschichte, also ich möchte es irgendwie anders bringen als sonst, weil es ist alles schon im Buche beschrieben und viele von euch haben dieses Buch. Nun, ich wurde geboren in einer kleinen Berghütte, tief in den Bergen von Kentucky. Und wir hatten nur einen Raum, wo wir drin wohnten. Kein Teppich auf der Erde, so gar kein Fußboden, also kein Holz auf der Erde. Es war einfach kahl Fußboden. Und eine Scheibe von einem Baumstumpfe mit drei Füßen darunter auf Stäbel, auf Tisch. Und alle diese kleinen Brennhems, die häuften sich da rum bis raus vor der Tür von dieser kleinen Hütte. Und da wälzten wir uns, also wie eine Gruppe, Gesellschaft von Opossums, die sich da draußen wälzten in Staub, wisst ihr, alles kleine Brüder. Es gab nämlich 9 und ein kleines Mädchen. Und sie hatte wirklich eine ganz grobe Zeit gehabt unter unseren Jungs. Also heute noch müssen wir sie schonen für die Dinge, die wir damals an ihr getan haben. Sie konnte mit uns nirgendwo hingehen, denn wir brachten sie immer wieder nach Hause zurück. Sie war ein Mädchen. So, also sie konnte eben nicht dagegen an, wisst ihr? So, wir hatten alle. Und dann erinnere mich noch, dass hinter diesem Tisch, da hatten wir 2 Stühle. Und die waren gemacht von Rinde und Äste und Rinde. Also wahrscheinlich, was wir nennen, ein Rohrsessel. Also einfach die Sprösslingen von einem jungen Nussbaum zusammengebunden und dann von unten zusammen oder zusammengetan und von unten zusammengebunden mit der Rinde von diesem Nussbaum. Hat irgendjemand von euch schon so ein Nussbaum-Rindestuhl gesehen? Jawohl. Ich kann auch meine Mutter noch hören. Auch später, als wir ein Haus bekamen und wir einen Holzfußboden hatten, also mit diesen Kindern auf ihrem Schoß so, und dann schaukelte sie in diesen alten Stuhl und dann ging es nur noch bang, bang, bang auf diese Erde, auf diesem Fußboden. Und ich erinnere mich auch noch daran, wie sie, wenn sie zum Waschen ging, einen Stuhl lag, hinlegte vor der Tür, irgendwie als Gitter, um die Kleider davon abzuhalten, aus der Tür rauszugehen. So, dass die Kleine drinnen blieben, wenn sie zu dem Brunnen gehen musste, um Wasser zu holen und so weiter. Nun, Mutter war 15 Jahre alt, als ich geboren wurde. Mein Vater war 18. Und ich war das erste von 9 Kindern. Und sie sagte mir, dass an dem Morgen, als ich geboren wurde, nun, wir waren sehr arm, die ärmste von den Armen. Und wir hatten so gar kein Fenster in dieser kleinen Hütte. Also, es war so irgendetwas wie eine kleine hölzerne Tür, die du öffnest. Ich zweifle daran, ob irgendjemand von euch je sowas gesehen hat. Eine kleine Holztür, die geöffnet wurde an der Stelle von einem Fenster. Und du hältst dann diese Tür den ganzen Tag auf und schließt sie dann bei Nacht. Wir konnten nämlich kein elektrisches Licht anschalten, sogar haben wir kein Kerosin brennen können in jenen Tagen, aber wir hatten das, was man nennt, eine Fettlampe. Nun, ich weiß nicht, ob ihr wisst oder je gesehen habt, was eine Fettlampe ist. Gut, also, habt ihr jemals gekauft oder das Herz von einem Tannenbaum gebrannt? Also, einfach so ein Harztropfen nehmen von einem Tannenbaum, um es anzünden und das dann auf einen Deckel legen und dann brennt das. Nun, es raucht natürlich ein bisschen, aber wir hatten sowieso kein Möbel und so macht das nichts aus, wenn das alles ein bisschen verraucht wurde. Also in so einer Hütte, da zog der Rauch schon ab. Also es zog nämlich ziemlich gut da durch das Dach. Also, wenn es darauf ankam. Und ich wurde also geboren am 6. April 1909. Nun, ihr begreift dann schon, dass ich dann etwas älter bin als 25 Jahre. So, und an dem Morgen, dass ich geboren wurde, meine Mutter erzählte mir, dass sie das Fenster öffneten und wir hatten keine Ärzte, so gab es auch keine Hebammen. Und diese Hebamme, es gab eine Hebamme, aber diese Hebamme war meine Großmutter. Und so als ich geboren wurde und anfing zu weinen, da wollte meine Mutter ihr Kind sehen. Dabei war sie selbst nichts mehr als ein Kind. Und als sie dieses kleine Fenster öffneten, es war mit Tagesanbruch ungefähr 5 Uhr morgens, da gab es ein Rotkehlchen, was an der Seite saß in einem Busch. Und wie ihr alle dieses Foto gesehen habt in meinem Buch von meiner Lebensgeschichte, da saß ein Rotkehlchen und sang mit allem, was in ihm war. Und ich habe immer Rotkehlchen geliebt. Nun, ihr Männer da im Radioland, ihr sollt meine Vögel nicht abschießen. Siehst du, das sind meine Vögel. Habt ihr jemals diese Legende gehört von dem Rotkehlchen, wie sein Brust rot wurde? Ich will mal einen Augenblick anhalten. Also wie wurde sein Brust rot? Da gab es der König der Könige und er starb eines Tages am Kreuze. Und er litt und er hatte niemand, der zu ihm kommen wollte. Und er hatte keine Hilfe für ihn. Und da war ein kleiner brauner Vogel, und der wollte diese Nägel aus dem Kreuz rausziehen. Und er flog immer zu dem Kreuz hin und rückte an diesen Nägel. Und er war eben zu klein, um diese Nägel herauszureißen. Und dabei wurde seine Brust ganz rot durch das Blut. Und seitdem ist seine Brust rot. Also, ihr Männer, ihr sollt sie nicht abschießen. Also, ihr sollt sie fliegen lassen. Und das saß an der Seite von dem Fenster und zwitscherte, also wie eben diese Rotkehlchen das machen. Und Vater drückte diese Luke heraus. Und als sie die Tür von diesem Fenster herausdrückte, also da kam dieses Licht, was ihr da seht auf diesem Bilde, kam in das Fenster hereingewirbelt, sagt meine Mutter, und hing über dem Bett. Und Großmutter wusste nicht, was sie sagen sollte. Nun, wir waren keine religiöse Familie. Meine Leute sind katholisch. Und ich bin irländischer Abstammung. Mein Vater ist durch und durch ein Irländer. Und Brenham. Meine Mutter ist Harvey. Nur ihr Vater hat ein Cherokee-Indianerin geheiratet. So dadurch wurde diese Linie oder das Blut wurde durchbrochen, dieses irländische Blut. Und Vater und Mutter gingen nicht zur Kirche. Sie wurde ohne Kirche wurde sie getraut. Und sie hatte überhaupt keine Religion. Und da hinten in den Bergen, da gibt es überhaupt nicht so etwas wie eine katholische Kirche. So, sie kamen hierher mit den ersten Ansiedlern. Zwei Brenhams kamen her. Und von denen stammen diese ganze Generation von Brenhams ab. Das ist das Geschlechtsregister von der Familie. Und dann öffnete sie, als sie dieses Fenster öffnete und das Licht stand dort, als wusste sie nicht, was sie tun sollte. Vater hatte sich eine neue Trägerlatzhosen gekauft für dieses Ereignis. Und er stand dort mit seinen Armen unter den Träger, wie diese Holzfäller und Holzhacker das immer taten in jenen Tagen. Und sie hatte alle Angst bekommen. Gut. Dann so ungefähr nach vielleicht 10 Tagen brachte sie mich zu einer kleinen Baptistengemeinde genannt das Opossum-Königreich. Also Opossum-Königreich Baptistengemeinde. Das ist ziemlich ein Name. Und da war ein alter Wanderprediger. Und dieser altmodische Baptistenprediger kam da so einmal in die 2 Monate durch. Und die Menschen hatten dann eine kleine Versammlung und sangen einige Lieder. Und dann hatte sie eine Predigt, also so oft wie diese Wanderprediger durchkam. Und dann bezahlte sie ihn mit einem Sack Kürbisse einmal im Jahr ab. Also mit solchen Sachen, wisst ihr, also die Dinge, die die Menschen anbauten und ihm gaben. Und dieser alte Prediger kam entlang und er hat für mich als kleiner Junge gebetet. Und das war mein erster Kirchgang. Ungefähr ein Jahr oder etwas mehr als 2 Jahre war ich alt, als ich diese erste Vision hatte. Gut, sie hat es in den Bergen rum erzählt, dass dieses Licht hereingekommen war. So, sie versuchte das alles zu erklären. Einige von denen sagten, das muss ein Reflektieren vom Sonnenlicht gewesen sein in einem Spiegel im Hause. Aber im Hause gab es keinen Spiegel und die Sonne war noch nie aufgegangen, weil es war zu früh, es war 5 Uhr morgens. Und wurde da nicht mehr von geredet. Das wurde einfach verschwand. Gut, und ich war ungefähr, also ich denke, ich war so fast 3 Jahre alt. Nun, ich muss ehrlich sein, es gibt hier Dinge, die ich eigentlich nicht sagen möchte. Und ich wünschte wirklich, dass ich das alles umgehen könnte und nichts brauche zu sagen. Aber doch, ich möchte die Wahrheit sagen und ich muss die Wahrheit sagen, und ihr müsst auch die Wahrheit sagen über euch selbst oder über eure Leute. Seid immer ehrlich da drinnen und dann könnt ihr es immer gleich erzählen. Mein Vater war weit davon entfernt, eine religiöse Person zu sein. Er war ein typischer Bergmann aus den Bergen. Er trank fortwährend und immer. Und er war durch einen Streit in Schwierigkeiten gekommen. Da hat es 2 oder 3 Männer gegeben, die wurden fast umgebracht bei einem Streit. Bei Schießen und Messerstechen und irgendein Fest, was es gegeben hat in den Bergen. Und Vater war einer von den Redelsführern in diesem Streit, weil sein Freund war verletzt worden und war irgendwie getroffen worden von einem Stuhl. Und der Mann hatte das Messer von ihm ausgeklappt und wollte jetzt den Freund von meinem Vater in seinem Herz stechen, der auf der Erde lag. Also und mein Vater stellte sich an seiner Seite und es muss wirklich ein furchtbarer Kampf gewesen sein, weil sie haben weit weg von Burksville, also viele Meilen weg, ein Sheriff, so eine Art Polizeibeamte, kommen lassen auf Pferd, um Vater zu holen. So, dieser Mann lag im Sterben. Nun, vielleicht hören jetzt einige von seinen Leuten auch zu. Und so werde ich jetzt seinen Namen nennen. Er hieß Will Yarbrough. Das war sein Name. Wahrscheinlich, also, ich denke, einige von ihnen sind jetzt in Kalifornien, einige von seinen Jungs. Aber er war ein bulliger, großer, starker Mann. Er hat seinen eigenen Sohn, hat er mit einem Zaunpfosten umgebracht. So, er war ein starker und böser Mensch. Und so gab es dann eine große Messerstecherei zwischen ihm und meinem Vater. Und mein Vater hat den Mann fast umgebracht. Und so musste er fliehen und Kentucky verlassen und kam dann über den Fluss nach Indiana. Und er hatte einen Bruder, der wohnte zu der Zeit in Louisville, Kentucky und war stellvertretender Aufseher von der Wood Mosaic Sawmills, also von der, eigentlich übersetzt, von der Holzsägemühle von Moses in Kentucky. Moses Holzsägemühle. Und so, Vater ging hin, um seinen ältesten oder seinen älteren Bruder zu suchen. Vater war nämlich der jüngste von den Jungs, also von 17 Kindern. Und so, er kam und ging seinen Bruder suchen. Und er war dann ungefähr ein Jahr weg. Er konnte nicht zurückkommen, weil das Gesetz war hinter ihm her. Und dann hörte wir von ihm durch einen Brief, unterzeichnet durch einen anderen, aber eben sagte meine Mutter, was war und dass sie eine Nachricht von ihm hatte. Und dann erinnere ich mich eines Tages, diese Quelle war direkt hinter dieser kleinen Hütte und während der Zeit danach, also es war ungefähr 9 oder 11 Monate, gab es zwischen mir und meinem nächsten Bruder. Also er kroch noch. Und ich hatte ein großes Stück Stein in meiner Hand und ich versuchte ihm zu zeigen, wie ich werfen könnte mit diesem Stück Stein in diesem Schlamm. Also dort, wo diese Quelle aus der Erde herauskam und wo schlammig war. Und da hörte ich einen Vogel. Und dieser Vogel sang in einem Baum. Und ich schaute auf zu diesem Baum und da flog diesen Vogel weg. Und als das geschah, sprach eine Stimme zu mir. Nun, ich weiß, ihr denkt, das kann ich mir gar nicht erinnern. Aber der Herr Gott, der Richter ist von Himmel und Erde und von allem, was es gibt, weiß, dass ich euch die Wahrheit sage. Also als jener Vogel wegflog, da kam eine Stimme von der Stelle, wo dieser Vogel im Baum gewesen war, also wie ein Strauch, der vom Winde erfasst wird, und sie sprach, du wirst wohnen in der Nähe von einer Stadt genannt New Albany. Und ich habe da auch gewohnt, von der Zeit an, dass ich 3 Jahre alt war, bis zu dieser Zeit. Also innerhalb von 3 Meilen in der Nähe von New Albany, Indiana. Und ich ging hinein und sagte meiner Mutter davon. Und sie dachte aber, dass ich geträumt hatte oder so irgendetwas. Und später zogen wir dann um nach Indiana und Vater arbeitete dann für einen Mann, für Herr Warden, ein reicher Mann. Er besitzt die Warden Brandweinbrennerei und er besitzt auch noch 4 Aktien und er ist Multimillionär in Louisville Cornells und Baseball und so weiter. Und dann haben wir dort in der Nähe gewohnt. Und Vater war ein armer Mann. Er konnte einfach nichts tun ohne sein Trinkgeld. Und so, er ging und fing an, Whisky zu machen in einem eigenen Destillierapparat. Und nun, das brachte mich sehr in Bedrängnis, weil ich war der Älteste von den Kindern und ich musste immer herkommen, um das Wasser ranzuschleppen für sein Apparat, um diese Windungen kühl zu halten, worin die Whisky destilliert. Und dann fing er auch noch an, diese Whisky zu verkaufen. Und so bekam er 2 oder 3 von diesen Apparaten. Und nun, das ist das Teil, was ich natürlich nicht gerne erzählen wollte, aber es ist die Wahrheit. Und dann erinnere ich mich noch eines Tages, da kam ich von der Scheune zu dem Haus und weinte. Weil da draußen, also hinter unserem Grundstück, da gab es einen Teich. Und da haute sie immer Eis raus. Viele von euch erinnern sich das noch, als sie das Eis raushauten, dann steckte sie das im Sägemehl. Gut, so bewahrt auch Herr Lotten sein Eis da für das Land, für über Land. Und Vater war Fahrer bei ihm, Privatchauffeur. Und so, dieser Teich war voll mit Fisch und sie konnte dann das Eis raushacken und brachte es dann und legte es dann in Sägemehl und dann das Eis schmolz natürlich in der Sommer und es war irgendwie ganz sauber, also mehr wie Eis von einem See. Und sie konnte es dann benutzen, natürlich nicht um zu trinken, aber um das Wasser kalt zu halten oder es um diese Eimer für ihren Milch zu legen und so weiter. Hm. Und eines Tages trug ich Wasser von dieser Pumpe hinten, was ungefähr ein Stadtblock entfernt war, und ich schrie laut, weil ich wollte es nicht tun, weil ich war von der Schule gekommen und alle Jungs waren zu diesem Teich gegangen, um zu fischen. Und ich mochte auch gern fischen. Und so, sie waren alle gegangen zu diesem Teich, um zu fischen, bloß ich nicht. Und ich musste Wasser tragen für dieses Destilliergerät. Natürlich, oh, das musste alles ganz still geschehen. Es war die Zeit des Alkoholverbots. Und es war so schwer. Und ich erinnere mich noch, dass ich daher lief mit einem aufgestoßenen Zeh. Und ich hatte ein Maiskolbe darunter gebunden, um diese Zeh aus dem Staub rauszuhalten. Habt ihr je das auch getan? Also einfach ein Maiskolben unter deinem Zeh tun, so, und dann bindest du das fest mit einem Bindfaden und hält dein Zeh dann hoch wie den Kopf von einer Schildkröte. Weißt du, steckt zu hoch. Also du konntest mich natürlich überall verfolgen, wo ich hinging. Und diese Maiskolbe unter meinem Zeh. Oh, und überall, wo ich stapfte, wisst ihr. Und ich hatte ja keine Schuhe, um zu tragen. Wir haben eigentlich nie Schuhe getragen. Sogar die halbe Winterzeit keine Schuhe angehabt. Und wenn wir sie anhatten, also es war gerade das, was wir so bekamen. Irgendjemand gab es uns. Und auch mit Kleidung, also eben was irgendjemand uns gab, eine wohltätige Einrichtung und so weiter. Und dann hielt ich an unter diesem Baum und ich saß dort und schrie einfach laut, es war im September, weil ich wollte Fische gehen. Und ich musste aber einige Kübel mit Wasser füllen, mit oder durch diese kleine Sirupeimer. Die waren ungefähr so hoch, dass ein Liter drin ging. Weil ich war noch ein kleiner Junge, so ungefähr 7 Jahre alt. Und ich musste die dann ausgießen in diesem Kübel und dann zurückgehen und dann wieder 2 Eimer holen und zurückkommen und wieder pumpen. Und das war eben das Wasser, was wir hatten. Und sie wollte nämlich, in der Nacht wollte sie diese Kornwhisky produzieren. Dieser Mann mit meinem Vater da oben im Hause. Und ich weinte. Und ganz plötzlich hörte ich, wie etwas ein Geräusch machte wie ein Wirbelwind. Irgendwie wie so. Ich hoffe nicht, dass es zu laut klingt. Wusch, wusch. Also einfach so ein Geräusch. Nun, und es war auch schrecklich ruhig. Und ich schaute rum. Und nun, ihr kennt das ja, einen kleinen Wirbelwind. Ich glaube, ihr nennt sie Zyklonen. Und im Herbst des Jahres, dann nehmen sie diese Blätter und so weiter auf, also durch das Kornfeld, wisst ihr, und im Herbst dort, dann fangen die Blätter an zu drehen. Und ich war unter einer großen Pappel, die ungefähr halbwegs stand zwischen der Scheune und dem Hause. Und ich hörte dieses Geräusch und ich schaute um. Und es war so ruhig wie in diesem Saal hier. Nicht ein Blatt bewegte sich oder blies, nichts. Und ich dachte, ja, wo kommt dieses Geräusch her? Gut, ich dachte, das muss wohl weit weg dann sein. Ich war ja nur ein kleiner Junge. Und es wurde lauter und lauter. Und dann nahm ich meine kleine Eimer und schrie weiter noch ein paar Mal und fing an, den Weg zu gehen. Ich hatte ein bisschen geruht. Und ich war ungefähr ein paar Fuß davon entfernt, unter diese Äste weg von diesem großen Baum. Oh, und es machte so ein wirbelndes Geräusch. Und ich drehte mich um zu schauen. Und ungefähr eine halbe Höhe von diesem Baum war noch ein Wirbelwind. war eingefangen in diesem Baum und ging einfach rum und herum und bewegte die Blätter. Gut, ich dachte, nichts Komisches dabei, weil es war eben doch die Zeit des Jahres und es war Herbst. Und nun, da kamen dann eben diese Wilberwinde. Wir nennen sie Wilberwind. Und dann, sie nehmen auch den Staub auf. Und ihr habt sie auch in der Wüste gesehen, so. Das Gleiche. So, ich beobachtete das, aber dieses hörte nicht auf. Gewöhnlich ist es nur ein Windstoß für einen Augenblick und dann geht es aus. Aber dieses war schon sicher 2 Minuten oder sogar noch mehr. Und dann fing ich wieder an, den Weg zu gehen und ich drehte nochmal um, um zu schauen danach. Und als ich das tat, dann gab es eine menschliche Stimme, gerade so hörbar wie meine ist, und sagte, du sollst nie trinken, rauchen oder deinen Körper in irgendeiner Weise verunreinigen, beflecken. Denn es wird eine Arbeit geben für dich zu tun, wenn du älter geworden bist. Oh, ich schien bis zum Tod erschrocken. Du kannst dich schon vorstellen, wie eine kleine Junge dann fühlt. Und ich ließ diese Eimer fallen und ich ging nach Haus so schnell wie ich nur konnte und schrie so laut wie ich nur konnte. Und es gab in dem Lande Mokassinschlangen und die sind sehr giftig. Und meine Mutter dachte, weil ich an der anderen Seite des Gartens herkam, dass ich vielleicht meinen Fuß auf so eine Schlange hatte und sie rannte mich entgegen. Und ich sprang hoch in ihre Arme und schrie und umarmte sie und küsste sie und sie sagte, ja, was ist los? Bist du von einer Schlange gebissen worden? Und schaute mich ganz nach. Ich sagte, nein, Mama, aber es gibt einen Mann da oben in dem Baum. Und sie sagte, ach, Billy, komm. Und sie sagte, hast du vielleicht angehalten, bist eingeschlafen? Ich sagte, nein, Mutter, da ist ein Mann in dem Baum. Und er hat mir gesagt, nicht zu trinken und nicht zu rauchen. Whisky zu trinken und solche Sachen. Und ich war ja gerade dabei, Wasser zu tragen für diese verbotene Alkoholdestilliergerät. Und gerade da. Und er sagte, dass ich nie trinken soll oder meinen Körper auf irgendeine Weise beflecken soll. Das ist also unmoralisch, wisst ihr. Und ich war doch ein Kind, also junge Männer mit Frauen. Und nach meinem besten Wissen bin ich nicht einmal schuldig an so etwas gewesen. Der Herr hat mir geholfen in diesen Dingen. Und wenn ich so weiter jetzt mache, wird er das schon verstehen. So dann, trink nicht und rauch nicht und verunreinige Flecke dein Leib nicht, denn es wird eine Arbeit für dich zu tun geben, wenn du älter geworden bist. Gut, ich sagte das Mutter und sie lachte mich nur an. Und ich war nur hysterisch. Und sie rief den Arzt an und der Arzt sagt, ach, der ist nur nervös, das ist alles. So, sie steckte mich ins Bett. Aber ich bin nie von diesem Tag an diesem Baum wieder vorbeigelaufen. Ich hatte Angst. Ich ging immer an der anderen Seite des Gartens, weil ich dachte, da oben in dem Baum ist ein Mann und er hat zu mir geredet mit einer großen, tiefen Stimme. Die sprach. Und dann ungefähr einen Monat danach, da spielte ich mit Murmeln und da draußen mit meinen kleinen Brüdern in dem Vorgarten. Und ganz plötzlich hatte ich ein komisches Gefühl, was auf mich kam. Und ich hörte auf und setzte mich gegen einen Baum. Und wir waren direkt da an dem Ufer von dem Ohio-Fluss. Und ich schaute runter nach Jeffersonville und sah dann eine Brücke hervorkommen, darüber, über den Fluss überspannen. Und ich sah 16 Menschen, ich zählte sie, die herunterfielen und ihr Leben verloren auf diese Brücke. Und ich rannte ganz schnell und sagte es meiner Mutter und sie dachte, dass ich eingeschlafen war. Aber sie behielt das doch in, oder sie, Mehrzahl, behielten das doch in ihrem Verstand, in ihrem Gedanken. Und 22 Jahre später, also diese jetzige Gemeindebrücke, also viele von euch sind über diese Brücke hierher gekommen, haben den Fluss über diese Brücke überquert. Also an der gleichen Stelle, da haben 16 Menschen ihr Leben verloren, als sie diese Brücke über den Fluss baute. Also es ist nie anders gewesen als vollkommen die Wahrheit, wie ihr es auch gesehen habt hier in diesem Auditorium. Es ist immer so gewesen. Nun, sie dachte, dass ich nervös war. Gut, und ich bin auch eine nervöse Person, das ist wahr. Aber vielleicht habt ihr das auch mal bemerkt, Menschen, die neigen zum Geistlichen, sind nervös. Schau diese Poeten, diese Dichter und Propheten. Schau William Cowper an, und der dieses berühmte Lied geschrieben hat, es gibt eine Quelle, gefüllt mit Blut, gespeist von den Adern Emanuels. Hatte je, also ihr kennt dieses Lied, und ich stand noch nicht so lange her neben seinem Grabe. Bruder Julius, ich glaube, ich weiß nicht, jawohl, das ist richtig, er war dabei, als wir dort an seinem Grabe waren, und dort, also, und dann, nachdem er jenes Lied geschrieben hat, da verließ ihm die Inspiration, und da versuchte er also zum Fluss zu gehen, um sich das Leben zu nehmen. Seht ihr, der Geist hatte ihn verlassen. Und die Propheten, also wie die, Entschuldigung, und die Menschen, wie diese Dichter und Autoren, oder ich meine die Propheten, schau Elia an, als er da auf den Berge stand und das Feuer vom Himmel herabrief und der Regen vom Himmel herabrief, und als dann den Geist ihn verließ, da floh er für die Drohung einer Frau. Und Gott fand ihn, also Gott zog ihn zurück in eine Höhle 40 Tage später. Schau Jona an. Mit so viel Inspiration, womit der Herr ihn gesalbt hatte, dass er dort in Nineveh predigte und eine Stadt in der Größe von St. Louis tat Buße in Sack und Asche. Und als der Geist ihn verließ, ja, was geschah dann mit ihm? Wir finden ihn dann oben auf einem Berge, nachdem der Geist ihn verlassen hatte, und er betete zu Gott, dass er doch sein Leben nahm. Siehst du, das ist die Inspiration. Und wenn diese Dinge geschehen, also dann hat es eine Auswirkung bei dir. Und dann muss ich daran denken, dass ich größer wurde. Und ich wurde ein junger Mann. Ich werde jetzt mich ein bisschen beeilen, dass das schaffe in den nächsten paar Augenblicken. Und als ich ein junger Mann wurde, hatte ich eben die Ansicht, wie alle jungen Männer. Und ich ging zur Schule und fand diese kleine Mädchen, wisst ihr, und ich war richtig verlegen. Und zum Schluss habe ich mir doch eine kleine Freundin besorgt. Und wie alle kleinen Jungen, so ungefähr 15 Jahre alt, denke ich, oh, sie war so schön. Oh, sie hatte Augen wie eine Taube. Und sie hatte Zähne wie ein Perl. Und ein Hals wie ein Schwan. Oh, sie war richtig schön. Und dann gab es noch einen kleinen Jungen, und wir waren Kameraden. Und er hatte dieses alte Modell T Ford von seinem Vater. Und wir hatten eine Verabredung mit unserem Mädchen. Und wir wollten sie richtig aus Fahren nehmen. Also wir hatten gerade genug, ungefähr 8 Liter Benzin. Und dann mussten wir auch noch die Hinterräder heben, um das Auto anzukurbeln. Und ich weiß nicht, ob ihr das euch noch erinnert, wisst ihr, dass man das so ankurbeln musste. Und wir hatten wirklich eine ziemlich schöne Zeit. Und dann hatte ich noch ein paar Nickel, nur ich werde das mit Groschen übersetzen, obwohl es nur 5 Pfennig ist, nicht? In meine Tasche. Und wir hielten an bei einer kleinen Imbisshalle, und da konnte man ein Schinkenbrot bekommen für ein Groschen. Oh, ich war so reich, ich konnte sogar 4 kaufen, seht ihr. Und nachdem wir dieses Schinkenbrot gegessen hatten und ein Coca-Cola getrunken hatte, da fing ich an, die Flasche zurückzubringen. Und zu meiner Überraschung, als ich zurückkam, nun, die Frauen fingen gerade an, in jener Zeit aus der Gnade zu fallen oder ihr Frausein zu verlassen. Also, als ich zurückkam, da rauchte meine kleine Taube eine Zigarette. Nun, ich habe immer meine Meinung gehabt über eine Frau, die eine Zigarette raucht. Und ich habe diese Meinung seit der Zeit nicht ein bisschen geändert. Das ist richtig. Es ist nämlich das Niedrigste, was sie überhaupt tun kann. Das ist genau richtig. Ich dachte, eine Zigarettenfabrik könnte jetzt hinter mir herkommen um diesen Ausspruch. Aber ich sage euch, das ist einfach ein Trick des Teufels. Also, er oder es ist der größte Mörder, ein Saboteur, die diese Nation bekommen hat. Und ich würde es lieber sehen, dass mein Junge ein Trinker sein würde, als dass er Zigarette rauchen würde. Das ist die Wahrheit. Und ich würde es auch noch lieber sehen, dass meine Frau betrunken auf dem Fußboden liegt, als dass ich sie mit einer Zigarette sehe. Siehst du? Nun, dieser Geist Gottes, der in mir ist, also wenn das der Geist von Gott ist, und ihr könntet das vielleicht jetzt in Frage stellen, also ihr, die Zigarette raucht, ihr habt eine geringere Chance, um dorthin zu kommen, oder eine geringe Chance, um dorthin zu kommen. Weil das ist gerade, also jedes Mal, habt ihr es beobachtet auf dem Podium, wie ihr es verurteilt, es ist eine furchtbare Sache, bleibt davon weg. Und Dame, wenn du dich schuldig daran gemacht hast, also bitte im Namen Christi, geht davon weg. Das zerbricht dich und es wird dich umbringen. Es ist Krebs mit Waggonladungen. Und die Ärzte werden dich schon, die Ärzte versuchen dich schon zu warnen. Und dann, wie man doch das Zeug noch kaufen kann. Wenn du hingehen würdest zu einer Drogerie und sagen, ich möchte für 50 Pfennig Krebs kaufen, ach, die würde herkommen und dich einschließen. Aber wenn du für 50 Pfennig Zigarette kaufst, dann kannst du das genauso kaufen. Aber die Ärzte haben das so gesagt. Oh, dieses Geld-Ehre-Land, es ist einfach zu schlecht. Es ist ein Mörder, das ist schon bewiesen worden. Und gut, als ich dieses kleine Mädchen gerade sich so naseweis benehmen sah, diese Zigarette in ihrer Hand, dann schien es mir umzubringen, mich umzubringen. Weil ich liebte sie wirklich. Und ich dachte, gut, nun, man hat mich ein Frauenhasser genannt, ihr wisst das. Weil ich bin irgendwie immer gegen die Frauen, aber nicht gegen euch Schwestern. Es ist nur gegen diese moderne Art und Weise, wie die Frauen sich benehmen, das ist richtig. Also, gute Frauen sollte man wirklich vorsichtig mit umgehen. Das ist frei übersetzt. Aber ich kann mich noch erinnern auf mein, auf diese, das Destilliergerät von meinem Vater, der noch lief. Also, da musste ich immer da draußen sein, um Wasser zu holen und dieses Zeug, siehst du. Und da gab es junge Damen, die nicht älter waren ab 17 oder 18 Jahre, die waren bei diesen Männern, die in meinem jetzigen Alter sind, und waren betrunken. Und man musste sie mit einer Tasse schwarzen Kaffee wieder nüchtern machen, dass sie nach Hause gehen konnten, um das Mittag für ihre Männer zu kochen. So etwas. Ich sagte, und damals habe ich folgende Bemerkung gemacht, sie sind einen guten, sauberen Kugel nicht wert, um damit umgebracht zu werden. Das ist richtig. Und ich hasste die Frauen. Das ist richtig. Und ich muss jetzt auch jede Bewegung im Auge halten, um mich davon abzuhalten, nicht das gleiche Ding zu denken. So, aber jetzt, eine gute Frau ist das Juwel in der Krone von einem Mann. Und sie sollte geachtet werden. Siehst du, also meine Mutter ist eine Frau. Und meine Frau ist eine. Sie sind lieblich. Und ich habe tausende von christlichen Schwestern, die ich hoch respektiere. Und wenn sie respektieren können, wie Gott sie gemacht hat, nämlich eine Mutterschaft und eine echte Königin, und dann ist das alles schon richtig. Also eine von den besten Dingen, die Gott einem Mann geben konnte, das war eine Frau, außer der Rettung. Eine Frau ist das Beste, wenn sie eine gute Frau ist. Aber wenn sie das nicht ist, dann sagte Salomo, eine gute Frau ist ein Juwel in der Krone von einem Mann. Aber eine ordinäre, eine gewöhnliche oder eine, die nicht gut ist, das ist Wasser in seinem Blute. Das ist richtig. Das ist das Schlimmste, was überhaupt geschehen kann. So, eine gute Frau. Also, Bruder, wenn du eine gute Frau hast, dann solltest du sie mit der Höchste, mit dem Höchsten, was in dir ist, respektieren. Das ist richtig. Du solltest das tun. Eine echte Frau. Und ihr Kinder, wenn ihr eine echte Mutter habt, die zu Hause bleibt und versucht für euch zu sorgen, eure Kleidung sauber zu halten, euch zur Schule sendet und euch von Jesus lehrt, also ihr solltet diese liebliche alte Mutter ehren mit allem, was in euch ist. Ihr solltet jene Frau respektieren, jawohl, weil sie ist eine echte Mutter. Sie rede immer so von diesem Analphabetentum in den Kentucky-Bergen. Also, und ihr seht da drinnen etwas Minderwertiges. Und einige von diesen alten Müttern, da sollte mal herkommen, hier nach Hollywood. Und euch moderne Frauen mal lehren, wie ihr eure Kinder erzieht. Also, du sollst ihr Kind mal einem Abend nach Hause kommen lassen, mit ihr Haar ganz durcheinander und ihre Lippe oder ihre Krawatte oder wie nennt ihr das? Also dieses Make-up-Zeug da auf ihrem Gesicht und ihr Kleidung ganz nach einer Seite hin gequetscht und dann der ganze Nacht draußen gewesen sein und betrunken, Bruder. Sie würde hingehen zu diesem Nussbaum und eine von diesen Ästen herunterreißen. Und ich kann dir versichern, sie wird nie wieder rausgehen. Ich sage dir, also wenn du bloß oder wenn ihr bloß ein bisschen mehr davon hättet, dann würdet ihr es besser hier haben um Hollywood herum und eine bessere Nation. Das ist richtig, das ist wahr. Aber siehst du, sie wollen einfach versuchen, modern zu sein, und das ist auch einer von diesen Tricks von dem Teufel. Nun, dieses kleine Mädchen, als ich sie anschaute, auf mein Herz blutete gerade. Und ich dachte, armes, kleines Ding. Und sie sagte, Billy, willst du auch eine Zigarette? Ich sagte, nein, Fräulein, ich rauche nicht. Sie sagte, nun, du hast schon gesagt, dass du auch nicht tanzest. Denn sie wollte alle zum Tanzen gehen, und ich wollte nicht. So, sie sagte, dass es da ein Tanz gab da unten, und sie nennen das diese Sycamore-Garten, wo das war. Und ich sagte, nein, ich tanze nicht. Sie sagte, nun, du tanzest schon nicht, und du rauchst nicht, und du willst nicht trinken. Ja, wie hast du denn mal Spaß? Ich sagte, nun, ich liebe es, um zu fischen und auf die Jagd zu gehen. Aber da hatte sie kein Interesse dran. So, sie sagte, nimm diese Zigarette. Ich sagte, nein, Fräulein, danke dir, ich rauche nicht. Und ich stand da auf der Stoßstange, auf dem Stoßstange. Und sie hatte noch so ein Schutzbrett bei diesen alten Forts. Ihr erinnert euch noch dran? Und ich stand da auf der Stoßstange. Und während ich auf dem Rücksitz saß, sie und ich. Und sie sagte, ja, meinst du wirklich, dass du keine Zigarette rauchen willst? Sie sagte, und nun, wir Mädchen haben also mehr Mumm als ihr habt. Ich sagte, nein, Fräulein, ich glaube nicht, dass ich das möchte. Sie sagte, ach, was du großer Weichling. Oh, und ich wollte doch so sehr dein großer Bill sein. Und gewiss wollte ich kein Weichling sein, siehst du? Ich wollte ein Preisboxer sein. Das war eben das Bestreben meines Lebens. So, ich sagte, Weichling, Weichling, also das konnte ich nicht vertragen. Ich sagte, gib mir eine Zigarette. Und ich reichte hin. Und ich sagte, ich werde ihr zeigen, ob ich ein Weichling bin oder nicht. Und ich holte die Zigarette aus dem Schachtel und fing an, diese Zündholz anzuzünden. Und nun, ich weiß ihr, nun, ich bin nicht verantwortlich für das, was ihr denkt. Ich bin aber nur verantwortlich dafür, dass ich euch die Wahrheit sage. Als ich anfing, diese Zigarette anzuzünden, sagt er hier, also, genauso entschlossen, um zu rauchen, wie ich jetzt bin, um diese Bibel hier aufzunehmen, da hörte ich etwas wusch. Ich versuchte nochmals, und ich konnte es nicht in meinen Mund bekommen. Und ich fing an zu weinen, und ich warf dieses auf die Erde, und sie fingen an, mich auszulachen. Ich ging nach Hause. Ich ging durch das Feld. Ich setzte mich dorthin und weinte. Es war einfach ein furchtbares Leben. Und ich erinnere mich noch eines Tages, da war Vater und ich waren mit diesen Männern auf dem Fluss. Mein Bruder und ich mussten immer den Fluss auf und ab gehen, um nach Flasche zu suchen, um Whisky da einzufüllen. Und wir bekamen ein Groschen für ein Dutzend von denen. Also wir holten sie alle aus dem Fluss heraus. Und Vater war bei mir und er hatte eine von diesen kleinen flachen Flaschen. Ich glaube, da geht ungefähr 0,25 Liter geht da drinnen. Und da gab es einen Baum und der war umgeweht. Und Vater und dieser Mann war auch mit ihm, dieser Herr Dornbusch. Und ich hatte er hatte ein schönes Boot. Und ich wollte mich gut mit ihm stellen, weil ich wollte sein Boot auch mal benutzen. Es hat nämlich ein gutes Paddel und meine hatte überhaupt kein Paddel. Also, das waren nur Bretter, wo ich mit paddelte. Und wenn er das Boot mir nur mal benutzen ließest, so, er war derjenige, der das Schweißen getan hat, für diese Destilliergeräte von meinem Vater. So, sie warfen ihre Beine hoch über den Baum, der umgeweht war, und Vater griff in seine hintere Hosentasche, und zog diese kleine flache Flasche heraus und gab es ihm und er trank und gab es zurück zum Vater und er trank wieder. Und dann setzte er sich dahin auf seinen frischen Zweig, der aus der Seite des Baumes rausgekommen war. Und dann nahm Herr Dornbusch wieder die Flasche und er sagte, hier, Billy. Ich sagte, ich danke Ihnen, ich trinke nicht. Er sagte, ein Brennen, der nicht trinkt. Also, denn fast ein jeder von uns ist mit dem Stiefel angestorben. Und er sagte, ein Brennen, der nicht trinkt. Ich sagte, nein, mein Herr. Nein, sagt Vater, ich habe ein Weichling großgebracht. Mein Vater nannte mich ein Weichling. Ich sagte, gib mir die Flasche. Und ich zog den Stöpsel da von der oben runter und war fest entschlossen, um zu trinken. Und ich fing schon an, die Flasche nach oben zu drehen und wusch. Ich gab die Flasche zurück und ging weg durch das Feld so schnell, wie ich nur konnte und weinte. Irgendetwas wollte es mich einfach nicht tun lassen. Und ich konnte nicht sagen, dass ich überhaupt gut bin, denn ich war einfach entschlossen, um es zu tun. Aber es ist Gott, seine Gnade, seine wunderbare Gnade, die mich einfach davon abgehalten hat, diese Dinge zu tun. Ich wollte sie tun, ich selber wollte sie tun, aber er erlaubte es mir einfach nicht, um es zu tun. Nun, später fand ich ein Mädchen, als ich ungefähr 22 Jahre alt war, und sie war ein Schatz. Sie war ein Mädchen, das zur Kirche ging, zu der deutsch-lutherischen Kirche. Ihr Name war Brumbach, und das kommt von dem Namen Brumbauch. Und sie war ein schönes Mädchen, ein nettes Mädchen. Und sie rauchte nicht, und sie trank nicht, und sie tanzte auch nicht. Oh, einfach ein nettes Mädchen. Und mit ihr ging ich eine Zeit lang. Und ich war damals ungefähr 22 Jahre. Und ich hatte genug Geld verdient, bis dass ich mir einen alten Ford kaufen konnte. Und dann gingen wir zusammen aus. Und so, in jener Zeit gab es keine lutherische Kirche in der Nähe. So, sie waren umgezogen von Howard Park dorthin. Und so, es gab dort ein Prediger, und derjenige nämlich, der mich ordiniert hat in der Missionsbaptistengemeinde, Dr. Roy Davis. Und Schwester Öpsa, gerade die Bruder Öpsa zu mir sandte, also sie hat zu ihm von mir geredet, also Dr. Roy Davis. Und so, er predigte und hatte die erste Baptistengemeinde, oder nun, ich glaube nicht, dass es die erste Baptistengemeinde war, auch nicht. Es war die Missions, also sie nennen es die Missionsbaptistengemeinde in Jeffersonville. Und er predigte in dem Gebäude zu der Zeit. Und so, wir wollten dann abends zur Kirche gehen. Und da kamen wir wieder zurück. Also, ich bin dieser Kirche nie beigetreten. Ich mochte nur gerne mit ihr gehen. Weil die Hauptgedanke bei der Sache war, bei ihr sein. So, dann ging ich mit ihr und eines Tages, sie war aus einer netten Familie, da fing ich an zu denken, weißt du, ich sollte eigentlich nicht die Zeit von diesem Mädchen nehmen. Das ist nicht richtig, weil sie ist ein nettes Mädchen und ich bin arm und ich, nun, die Gesundheit von meinem Vater war zerstört. Und es gab einfach keine Möglichkeit für mich, um ein Mädchen unterhalten zu können, die gewohnt war an ein nettes Heim, wo es Teppiche auf dem Fußboden gab. Ich erinnere mich noch, wie ich das erste Mal ein Teppich sah. Ich wusste gar nicht, was es war. Ich lief am Rande immer herum. Ich dachte, das war wohl das Schönste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Also, wie kommen die überhaupt dazu, dachte ich, sowas auf den Erde zu legen? Und es war eben der erste Teppich, den ich je sah. Und es war einer von diesen, ich glaube, dass man sie Mattenteppiche nenne. Vielleicht sage ich das auch jetzt falsch. Also irgendeine Art von einem geflochtenen Teppich, der da zusammengereiht war und lag dort auf dem Fußboden. Schönes Grün und Rot und dann in Streifen so in der Mitte gearbeitet, wisst ihr. Es war einfach eine schöne Sache. Und so, ich erinnere mich noch, also, dass ich habe mich dann vorgenommen, dass ich entweder sie zum Heirat frage Oder ich sollte sie einfach laufen lassen, dass irgendein guter Mann sie heiraten kann. Irgendjemand, der gut für sie ist. Der wirklich ihr einen Unterhalt geben kann und auch freundlich für sie ist. Also ich könnte schon nett zu ihr sein. Aber ich verdiente nur 20 Cent in der Stunde. So ich konnte einfach nicht genug verdienen, um sie auch noch zu unterhalten. Und ich und mit dieser ganzen Familie, die wir noch hatten, wofür wir auch sorgen mussten. Denn die Gesundheit von meinem Vater war kaputt. Und ich musste für sie alle sorgen. So ich hatte eine ziemlich schwere Zeit. So ich dachte, gut, das Einzige, was ich zu tun habe, ist ihr zu sagen. Also ich wollte auch wirklich offen sein, weil ich dachte, also ich schätze sie eben zu sehr, dass ich ihr Leben ruinieren möchte und sie einfach mit mir gehen lasse. Und ich dachte, also irgendjemand sollte sie sonst nehmen und sie heiraten und für sie ein liebliches Heim schaffen. Und vielleicht, wenn ich sie nicht habe kann, also könnte ich dann vielleicht wissen, dass sie trotzdem glücklich ist. So ich dachte, aber andererseits kann ich sie gar nicht aufgeben. Und ich war in einem furchtbaren Zustand. Und Tag für Tag dachte ich darüber nach. Und ich war eben auch zu schüchtern, um sie zur Heirat zu fragen. Und jeden Abend, da entschloss ich mich, jetzt werde ich sie fragen. Und was ist das einfach, diese Schmetterlinge, oder was ist das, was ihr habt in eure... Naja, ihr Brüder, ihr da draußen, ihr habt wahrscheinlich die gleiche Erfahrung gemacht in dieser Hinsicht. Also ein richtig komisches Gefühl, mein ganzes Gesicht wurde rot dabei, also ich wusste es nicht, ich konnte sie wirklich nicht fragen. Und so, ich denke, ihr wundert euch darüber, wie ich dann je zum Heiraten gekommen bin. Aber wisst ihr was, ich schrieb ihr einen Brief und darin habe ich sie gefragt. So, nun, dieser Brief fing nicht an mit, liebes Fräulein. Also das war schon ein bisschen mehr, wisst ihr, so ein bisschen an der Liebeseite. Und es war auch nicht so etwas wie ein Vertrag. Also ich hatte es aufgeschrieben, so gut wie ich noch konnte. Und ich hatte ein bisschen Angst für ihre Mutter. Ihre Mutter war, also sie war irgendwie ein bisschen grob. Aber ihr Vater war ein richtig freundlicher alter Holländer und ein feiner alter Mann. Und er war ein Organisator der Brüderschaft. Und war er auch noch entweder ein Ausbilder bei der Eisenbahn oder er war einfach bei der Eisenbahn. Und er verdiente ungefähr $500 in einem Monat in jener Zeit. Und wir verdienten nur 25 Cent in der Stunde. Und dann wollte ich seine Tochter heiraten. Oh, ich wusste, das würde nie klappen. Und ihre Mutter war sehr, nun sie ist eine nette Dame. Aber sie war irgendwie eine aus dieser oberen 10.000, wisst ihr, oder diese High Society. Und hittepetätig, wisst ihr. Und so hatte sie für mich sowieso nicht viel Anwendung. Ich war einfach eine offene, klare, einfache Junge vom Lande. Und sie dachte, Hope sollte gehen mit einem Jungen aus der besseren Klasse. Und ich denke, sie hat recht gehabt, aber damals habe ich nicht so gedacht. Und ich dachte, gut, nun, ich weiß nicht wie, also ihr Vater kann ich nicht fragen und sicher ist, dass ich ihr Mutter absolut nicht fragen kann. Und so werde ich sie erstmal fragen. So, ich schrieb mir diesen Brief und am nächsten Morgen auf dem Wege zur Arbeit, da habe ich diesen Brief in Postkasten gesteckt und nun, wir sollten wieder zur Kirche gehen am Mittwochabend und das war Montagmorgen. Und ich versuchte schon den ganzen Sonntag ihr zu sagen, dass ich sie heiraten wollte, aber ich konnte einfach nicht genug Mumm zusammenkriegen. Und so ließ ich diesen Brief in diesem Postbox, in diesem Postkasten fallen und auf der Arbeit an dem Tag, da dachte ich auf einmal, ja was wohl, wenn ihre Mutter diese Brief in die Hände bekommt. Oh, ich wusste, dann war ich ruiniert. Wenn die je diesen Brief bekommen würde, weil sie hat sowieso nicht viel für mich übrig gehabt, also ich schwitzte da einfach. Und an jenem Mittwochabend, als ich kam, da dachte ich, oh, wie kann ich bloß dorthin gehen? Wenn ihre Mutter diesen Brief bekommen hat, dann wird sie mich richtig bearbeiten. So, ich hoffe, dass Hope sie bekommen hat. Ich habe sie auch an Hope gerichtet. Und so hieß sie nämlich Hope. Und so, ich sagte, also ich werde einfach Hope vorne drauf schreiben. Und ich dachte, also vielleicht hat sie sie gar nicht bekommen. Nun, an dem Abend, da hatte ich wirklich was Besseres zu tun, als vor der Tür zu hupen, dass sie rauskommen sollte. Oh, aber andererseits, ein junger Mann, der nicht genug Mumm hat, um zu dem Haus zu gehen und an dem Haus anzuklingeln und zu fragen um dieses Mädchen, also der hat sowieso auch nichts bei ihr zu suchen. Das ist richtig, weil das ist wirklich mies. Also das ist billig. Und so, ich hielt mein Auto fortan, wisst ihr, und ich hatte sie richtig schön geputzt. Und so ging ich zu der Tür und klopfte da an. Du meine Güte, ihre Mutter kam zur Tür. Ich konnte kaum noch Atem holen. Ich sagte, wie geht's Ihnen, Frau Bumbach? Sie sagte, wie geht's Ihnen, William? Ich dachte, William. Und sie sagte, möchtest du vielleicht reinkommen? Ich sagte, ich danke Ihnen. Und ich ging in die Tür hinein und ich sagte, ist Hope vielleicht fertig? Und da gerade sah ich, wie Hope durch das Haus gesprungen kam, ungefähr ein Mädchen von 16 Jahren alt. Sie sagte, hi Billy, also wie geht's Billy? Ich sagte, na hi Hope, also wie geht's Hope? Ich sagte, bist du bereit, um zur Kirche zu gehen? Sie sagte, ein Augenblick. Ich dachte, oh, sie hat den Brief gar nicht bekommen. Nein, sie hat den Brief gar nicht bekommen. Gut, gut, gut. Also Hope hat den Brief noch gar nicht. So, das ist alles so schön. Weil sie hat den Brief gar nicht erwähnt. So, ich fühlte mich eigentlich ziemlich gut an. Und dann, als ich aus der Kirche rauskam, da musste ich auf einmal denken, aber wenn sie den Brief nun doch bekommen hat, siehst du? Ich konnte gar nicht hören, was Dr. Davis dazu sagen hatte. Ich schaute sie immer an und ich dachte, vielleicht schweigt sie bloß. Und wird sie mich vielleicht nachher richtig Bescheid sagen, wenn ich raus bin, weil ich sie gefragt habe. Ich konnte einfach nicht hören, zuhören auf Bruder Davis, was er zu sagen hat. Und ich schaute sie an und ich dachte, oh, aber aufgeben möchte ich sie auch nicht. Und ich dachte, nun, der Augenblick wird kommen. So, nach der Gemeinde, nach der Kirche, fingen wir an, durch die Straße zu gehen, nach Hause zu gehen. Und wir gingen zu dem Auto fort. Und wir gingen da so durch das Mondlicht, das war richtig hell, wisst ihr. Und ich schaute sie an und sie war so schön. Und ich schaute sie an und ich dachte, oh, wie würde oder wie könnte ich sie je aufgeben? Ich glaube, das kann ich gar nicht. Und so, ich ging ein bisschen weiter, wisst ihr. Und ich schaute sie wieder an und ich sagte, wie fühlst du dich heute Abend? Sie sagte, oh, mir geht's gut. Und wir hielten den Auto fort, da bei den Auto fort an. Oder wir hielten den Auto fort an. Und wir gingen raus, wisst ihr. Und wir gingen um das Haus herum, zu ihrem Haus hin. Und ich ging rauf zu der Tür mit ihr und ich dachte, weißt du, vielleicht hat sie nie den Brief bekommen. So, vielleicht tue ich gut daran, das Ganze zu vergessen. Sowieso habe ich dann wieder eine Woche Aufschub. Und gut, sie ging weiter, sie sagte kein Wort. Ich dachte, Frau, sag mir doch was. Also, entweder schick mich weg oder sage mir, was du denkst. Ich sagte, hast du es gelesen? Sie sagte, Nun, ihr wisst ja, wie die Frauen einen hängen lassen können, in Spannung halten. Gut, nun, ich meinte es nicht so, wie ich jetzt sage, siehst du, aber trotzdem, wisst ihr, ich dachte, warum sagst du nicht etwas, siehst du? Und ich ging weiter. Ich sagte, hast du es alles gelesen? So, er war fast bei der Tür und ich dachte, Junge, du kriegst mich nicht hier vor der Tür, weil ich möchte noch immer die Möglichkeit haben, wegzulaufen. So, du sagst mir jetzt, und ich wartete. Sie sagte, Billy, ich würde das gerne tun. Sie sagte, ich liebe dich. Oh Gott, möge ihre Seele jetzt segnen, sie ist in die Herrlichkeit. Sie sagte, ich liebe dich. Sie sagte, ich denke, wir sollten es jetzt unseren Eltern sagen. Denkst du auch nicht? Ich sagte, Schatz, hör zu. Wir tun dies 50-50, also jeder die Hälfte. Schon gleich von Anfang an. Ich sagte, ich sage es deinem Vater und du sagst deine Mutter. Und dabei habe ich das schlimmste Teil schon gleich von Anfang an auf sie abgewälzt. Sie sagte, gut, also ich werde du wirst Vater erst sagen. Ich sagte, gut, und dann werde ich es ihm Sonntagabend werde ich es ihm sagen. So, Sonntagabend kam und ich brachte sie nach Hause von der Kirche und sie schaute mich immer an. Und ich schaute und es war schon 9:30 und es war wirklich Zeit für mich auch nach Hause zu gehen. So, Charlie saß da an seinem Schreibtisch und er war auf der Schreibmaschine beschäftigt und Frau Bumbach saß da in der Ecke und tat irgendwie eine Art von Häkelarbeit, wisst ihr? Also mit dieser kleinen Schlinge, die man legt über andere Dinge, wisst ihr? Ich weiß nicht, wie man das nennt. So, sie tat da irgendeine Art so von diesen Dingen und Hope schaute mich immer an. Und sie rümpfelte, sie winkte auch so, wisst ihr? Sie machte eine Bewegung zu meinem Vater hin. Oh, ich dachte, ja, wenn er nun sagt nein. So, ich fing an, in der Richtung von der Tür zu gehen, rauszugehen. Ich sagte nur, ich glaube, es ist besser, ich gehe jetzt. Und ich ging zu der Tür und sie fing schon an, zu der Tür zu gehen mit mir. Und das tat sie immer, sie kam immer mit mir zu der Tür und dann sagte sie mir, gute Nacht. So, ich fing an, zu der Tür zu gehen und sie sagte, wissen Sie mich sagen? Ich sagte, gewiss versuche ich es, aber ich weiß einfach nicht, wie ich das anfangen soll. Sie sagte, naja, dann will ich weggehen und du rufst ihn heraus. So, sie ging weg und ließ mich dort alleine stehen und ich sagte, Charlie. Er drehte sich um und sagte, jawohl, Bill. Ich sagte, könnte ich dich mal einen Augenblick sprechen? Ich sagte, natürlich. Und er drehte sich um vom Schreibtisch und Frau Brumbach schaute ihn an und schaute dann nach Hope und schaute dann nach mich. Ich sagte, möchtest du vielleicht mit mir auf der Veranda kommen? Und er sagte, oh jawohl, ich werde mitkommen. Und so gingen wir heraus auf der Veranda. Ich sagte, schöner Abend, ist nicht so? Er sagte, ja. Ich sagte, es ist sehr warm gewesen. Bestimmt. Und er schaute mich an. Ich sagte, oh, ich habe so schwer gearbeitet. Weißt du, sogar meine Hände sind schwierig geworden. Er sagte, Bill, du kannst sie haben. Oh, du kannst sie haben. Ich dachte, oh, das klingt schon besser. Ich sagte, meinst du das wirklich, Charlie? Ich sagte, Charlie, schau, also ich weiß, dass sie deine Tochter ist und du hast Geld. Und dann fasste er meine Hand an und er sagte, Bill, hör gut zu. Geld, das ist nicht alles im menschlichen Leben. Ich sagte, Charlie, ich kann nur 20 Cent in der Stunde verdienen, aber ich liebe sie und sie liebt mich auch. Und ich verspreche dich, Charlie, dass ich arbeiten werde, bis diese Schwielen hier von meinen Händen weg sind, um sie zu unterhalten, sie zu versorgen. Und ich werde ihr so treu sein, wie ich nur sein kann. Er sagte, ich glaube das, Bill. Er sagte, hör gut zu, Bill, ich möchte dir was sagen. Er sagte, weißt du, also Geld macht überhaupt nicht glücklich. Er sagte, sei nur gut für sie und ich weiß, du wirst das tun. Ich sagte, ich danke dir, Charlie, das werde ich ganz bestimmt tun. Und dann war sie an der Reihe, um es Mutter zu sagen. Nun, ich weiß nicht, wie sie da durchgekommen ist, aber wir haben geheiratet. So dann, als wir geheiratet hatten, dann hatten wir nichts, um einen Haushalt anzufangen. Ich denke, wir hatten $2 oder $3. So, wir mieteten ein Haus und das kostete uns $4 im Monat. Und es war ein kleines Gebäude mit 2 Räumen. Und irgendjemand hat uns ein Klappbett gegeben. Und ich frage mich nur, ob irgend von euch jemals so ein Klappbett gesehen hat. Und sie haben uns das gegeben. Und dann ging ich nach Sears und Roebuck, das ist so ungefähr Neckermann. Und da habe ich mir einen kleinen Tisch mit 4 Stühlen geholt, die aber noch nicht gestrichen war, weißt du? Also, und das ist, was wir, und wir haben das auf Abzahlung gekauft. Und dann gingen wir zu Herr Weber, das ist dieser Altwarenhändler, und da haben wir uns ein Küchenherd gekauft. Und ich habe da 75 Cent für bezahlt und $1 oder sowas noch für den Rost da drinnen. So, und so haben wir den Haushalt angefangen. Ich erinnere mich noch daran, wie ich so ein Kleeblatt auf diese Stühle gemalt habe. Oh, aber wir waren glücklich, trotzdem. Wir hatten einander und das war alles, was notwendig war. Und Gott hat durch seine Gnade und durch seine Güte, und durch Gottes Gnade und Güte waren wir das glücklichste kleine Paar, was es auf Erde geben konnte. Und dann habe ich dies herausgefunden. das Glück besteht nicht darin, wie viel man von den weltlichen Gütern besitzt, aber wie viel oder wie du zufrieden bist mit dem Teil, was dir zugeteilt worden ist. Nun, nach einer Zeit kam Gott herab und segnete uns mit unser kleines Heim, und wir hatten einen kleinen Jungen. Sein Name war Billy Paul. Der ist heute Abend in der Versammlung. Und ein bisschen später, ungefähr 11 Monate später, hat uns wieder gesegnet und wir bekamen ein kleines Mädchen genannt Sharon Rose. Genommen von diesem Wort, diese Rose von Sharon. Und dann erinnere ich mich, dass eines Tages ich Geld aufgespart hatte und ich wollte einen kleinen Urlaub machen. Und ich wollte zu einer bestimmten Stelle gehen, zu dem Paupau See, um da zu fischen. Und auf meinem Rückweg, nun während dieser Zeit, ich habe ja meine Bekehrung gar nicht erwähnt, ich war bekehrt worden und war dann eingesegnet worden durch Dr. Roy Davis in der Missionsbaptistengemeinde, und da bin ich dann auch ein Prediger geworden und habe dann den Tabernakel bekommen, und jetzt predige ich in Jeffersonville. Und ich war Prediger in dieser kleinen Gemeinde. Und ich, nun, ich war 17 Jahre Prediger der Gemeinde und habe niemals ein Pfennig bekommen. Ich glaubte nicht an, also es gab sogar keinen Opferteller da drinnen. Die Zehnte, die ich hatte von der Arbeit und so weiter, und dann gab es noch eine kleine Kaste hinter am Gebäude, und da stand ein Zeichen da drauf, so vielen oder insofern ihr dieses an den geringsten von mir getan habt, habt ihr es an mir getan. Und so wurde die Kirche gezahlt. Wir hatten einen Kredit mit einer Laufzeit von 10 Jahren und wurde in weniger als 2 Jahren abgezahlt. Und ich habe niemals ein Opfer in keinerlei Hinsicht eingesammelt. Und dann hatte ich auch ein paar Dollar hatte ich gespart für meinen Urlaub, denn sie arbeitete auch in einer Hemdenfabrik. Ach, dieser liebe Schatz. Und ihr Grab ist vielleicht heute beschneit, aber sie ist noch immer in meinem Herzen. Und ich weiß noch, dass ich so schwer arbeiten musste, um mir zu helfen, dass ich genug Geld hatte, um dort zu dem See hinzugehen, um dort zu fischen. Und als ich dann zurückkam von dem See, dann kam ich nach Mishawaka und South Bend, Indiana, und da sah ich auf einmal Autos, die hatten ein Zeichen, ein Schild hinter drauf, und da stand auf Jesus only, Jesus alleine. Und ich dachte, das hört sich aber komisch an, Jesus allein. Und ich fing an, diese Schilder im Auge zu halten. Es war überall, auf Fahrrädern, auf Fords, auf Cadillacs, überall Jesus only. Und ich folgte sie nach, und dann kamen sie alle zu einer, das führte dann alles zu einer großen Kirche. Und ich fand heraus, dass sie Pfingstler waren. Nun, ich hatte schon von den Pfingstlern gehört, nämlich, dass sie nichts anderes waren als eine Gesellschaft von Heiligen Roos, die sich auf den Fußboden legte und mit Schaum auf ihrem Mund, und alles Mögliche hatten sie mir davon gesagt. Und so wollte ich nichts damit zu tun haben. Aber als ich dann hörte, wie sie sich da so benahmen, was sie da taten, dann dachte ich, ich glaube, ich werde doch mal hineingehen. Und so hielt ich mein kleiner Alter fort an und ging hinein und ein Singen, was du noch nie in deinem Leben gehört hast. Und ich kam dann heraus, dass es zwei, ich fand dann heraus, dass es zwei große Kirchen waren. Der eine hieß der PA von der JC und die andere der PA von der W. Also viele von euch können sich vielleicht noch daran erinnern, an diese alte Organisation. Also ich denke, sie sind vereinigt und jetzt heißen sie so die Vereinigte Pfingstgemeinde. Gut, ich hörte einigen von ihrer Lehre zu. Und sie standen dort, oh, und sie lehrte von Jesus und wie groß er ist und wie groß alles war und von der Taufe mit dem Heiligen Geist. Und ich dachte, wo reden die doch von? Und nach einer Zeit, da sprang irgendjemand auf und fing an, in Zunge zu reden. Nun, ich hatte noch nie sowas in meinem Leben gehört. Und da kam irgendeine Frau hergerannt, hindurchgerannt, so schnell wie sie nur konnte. Und alle standen auf und fingen an zu rennen, und ich dachte, nun, Bruder, diese Gemeinde hat ganz bestimmt keine Manieren. Sie schrien und sie benahmen sich, ich dachte, was ist das für eine Gesellschaft? Aber weißt du, irgendwie war was dran. Also, wie länger ich da saß, wie mehr es mir gefiel. Da war einfach irgendetwas dran, was wirklich gut war. Und so fing ich sie an zu beobachten. Und es ging weiter und ich dachte, ach, ich werde doch mal eine Zeit lang mit ihnen aushalten. Weil ich bin sowieso ganz dicht bei der Tür. Wenn irgendetwas da zu toll wird, dann werde ich aus der Tür rausgehen. Und ich weiß auch, wo mein Auto parkiert steht, so ich werde dann einfach um die Ecke rumlaufen. Und so fing ich an, einige von diesen Prediger zu hören. Und es waren Wissenschaftler und Gelehrten und ich dachte, es aber schön. So, es wurde Mittagszeit und es hieß, jedermann soll mitessen. Aber ich dachte, einen Augenblick, ich habe nur $1.75, um nach Hause zu gehen. Und das ist auch alles, was ich brauche, um Benzin zu kaufen. Also damit komme ich nur nach Hause. Ich hatte nur mein alte Ford und das war doch noch ein ziemlich guter alte Ford. Sah nicht allzu schlecht aus. Also es war eine nur von denen, die eben am Ende waren. Und es ich glaube, also dass der Ford, also damals fuhr der 30 Meilen in der Stunde. Allerdings war das 15 Meilen so und 15 Meilen so, nicht? Also 15 Meilen vorwärts und 15 Meilen rauf und runter, siehst du? Zusammen war es dann immer noch 30. So, ich dachte, gut, an jenem Abend dachte ich, dann werde ich rausgehen, nachdem, also ich werde noch bleiben für die Abendversammlung. Und er sagte dann, alle Prediger, ohne Rücksicht auf deine Nation, sollten zum Podium kommen. Und da gab es ungefähr 200 von uns dort. Ich ging auch hin. So, er sagte, und nun, wir haben keine Zeit für alle, dass sie predigen sollte. Ich sagte also, ihr sollt nur eine nach der anderen herkommen und sagen, wer ihr seid und woher ihr seid. Gut, dann kam ich an der Reihe und ich sagte William Branham, Baptist von Jeffersonville, Indiana, und lief weiter. Und ich hörte, wie der Rest sich alle nannte, Pfingstler, PA von der W, PAAC, PAWP, also ich ging einfach weiter. Ich dachte, ach, ich denke, ich bin hier nur eine komische Ente. So, ich setzte mich hin und wartete. Und an dem Tag hatte sie feine, junge Prediger da und die hatte kräftig gepredigt. Und dann sagte sie, dass heute Abend wird einer eine Botschaft bringen, ich glaube, sie nannte ihn Älteste. Also ihre Prediger, also anstatt, dass sie sagen Referent, sagen sie Älteste. Und sie führte einen alten, farbigen Mann da heraus und er hatte so ein ganz altmodische Predigerjacke an. Nun, ich weiß nicht, ob er je so mal etwas gesehen hat, also so eine Jacke mit von hinten diese Taubenschwänze. Also Schwalbeschwänze, wisst ihr, mit einem Samtkragen. Und dann hatte er noch ein kleines weißes Rand Haar um seinen Kopf herum, ein armer alter Mann, und er kam so her, weißt du, und er stand dort und er drehte herum, also wo doch alle diese Prediger von Jesus gepredigt hatten, wie groß er war und so weiter. Dieser alte Mann aber nahm einen Text aus Hiob. Wo warst du, als ich die Fundamente, diese Grundfeste der Welt legte? Und als die Morgensterne zusammen sangen und die Söhne Gottes zusammen jubelten. Und dieser arme alte Mann, ich dachte, warum haben sie nun nicht einigen von diesen jungen Leuten dahingestellt, um zu predigen? Und das Gebäude war voll, übervoll. Und ich dachte, warum haben sie das nun nicht getan? Und so dann dieser alte Mann, und statt dass er predigte von dem, was hier auf Erde vor sich ging, fing an zu predigen von dem, was immer im Himmel schon vorgegangen war oder was fortwährend im Himmel vor sich ging. Er nahm ihn, den Herrn, nahm er von Anfang an her und von Anfang der Zeit an und brachte ihn zurück herunter über einen horizontalen Regenbogen beim zweiten Kommen. Oh, ich habe noch nie so ein Prediger in meinem Leben gehört. Und ungefähr in der Zeit, da auf einmal kriegte den Geist ihn zu fassen, er sprang so hoch und schlug seine Hacke zusammen und warf seinen Schultern zurück und fing an, ein Steppdanz da auf dem Podium. Und er sagte dabei, ihr habt hier absolut nicht genug Platz für mich, dass ich predigen kann. Dabei hat er mehr Platz gehabt, als ich hier habe. Und ich dachte, nun, wenn ein alter Mann dadurch sich schon so benimmt, was würde das wohl bei mir auswirken? Ich dachte, nun, vielleicht sollte ich auch etwas davon brauchen. Nun, er kam dann wieder heraus und dann hatte ich so Mitleid mit diesem alten Mann. Und als er dann wegging, also, dann hatte ich aber Mitleid mit mir selber. Also, ich schaute ihm so nach, als er davon weglief. Und dann ging ich heraus an dem Abend und ich dachte, nun, am nächsten Morgen, da werde ich niemand wissen lassen, dass, wo ich gewesen bin, wo ich bin. So, ich ging weg und an dem Abend, da habe ich meine Hose gebügelt. Ich ging in das Kornfeld, um zu schlafen. Und ich ging erstmal hin und holte mir einige Hefestückchen, kaufte mir für ein Groschen eine ganze Menge davon und dann gab es auch noch einen Hydrant dort und ich holte mir was Wasser und so, ich wusste, dass ich es da auf eine Zeit lang aushalten konnte. So, ich holte mir Wasser, trank es und fing an, diese Hefestückchen zu essen und kam zurück und trank wieder Wasser und ging dann in das Kornfeld, nahm meine zwei Sitze aus dem Auto, legte meine kleine karierte Hose da drauf und bügelte sie so auf dem Sitz. Und dann in der Nacht, da habe ich so ziemlich die ganze Nacht habe ich gebetet. Ich sagte, Herr, wo bin ich hineingeraten? Ich habe noch nie solche religiöse Leute in meinem Leben gesehen. Ich sagte, hilf mir doch, um zu wissen, was damit los ist, was da dran ist. Und am nächsten Morgen ging ich dorthin. Wir waren alle eingeladen worden zum Frühstück. Natürlich wollte ich nicht herkommen, um mit ihnen zu essen, weil ich hatte nichts, um zu opfern. Ich ging dann einfach zurück und am nächsten Morgen ging ich hinein und ich hatte einige von meinen Hefestückchen wieder gegessen und setzte mich hin. Und sie sprachen vor einem Mikrofon und ich habe noch nie ein Mikrofon vorher gesehen und ich hatte Angst für so etwas. Es war so ein kleines Ding, was an einer Schnur hing, das hing herunter, einer von diesen Stockmikrofonen oder einen Angel so Mikrofon. Und dann sagt er, also gestern Abend war hier auf dem Podium ein junger Prediger, ein Baptist. Ich dachte, oh, jetzt würde es mir gerade passen, wenn ich Überstunden machen müsste. Und er sagt, er war der jüngste Prediger auf dem Podium. Sein Name war Brenham. Kennt irgendjemand ihn oder weiß irgendjemand etwas von ihm? Sage ihm, dass er herkommen soll, weil wir möchten, dass er heute Morgen die Botschaft bringt. Oh, dabei hatte ich ein Freizeithemd an und eine karierte Hose an, weißt du. Und wir Baptisten, wir glaubten, dass wir immer einen Anzug anhaben müssen, wenn wir vor dem Pult stehen, seht ihr? So, ich hielt mich richtig stille. Und während die Zeit, nun, sie hatten diese Konferenz in den Norden, denn es war eine internationale Konferenz, und die farbigen Leute hätten nicht zur Versammlung kommen können im Süden. So, sie hatten auch Farbige dort. Und ich war von dem Süden und hatte viel Stärke in meinem Kragen, siehst du? Ich dachte nämlich, dass ich doch ein bisschen besser war als die anderen. Und dann geschah es an dem Morgen, als ich da direkt neben mir saß, ein farbiger Mann. Und ich saß dort und ich schaute ihn so an und ich dachte, nun, er ist ein Bruder. Und dann hieß es wieder, weiß irgendjemand etwas von William Branham? Und ich sagte so richtig runter in meinem Sitz. So, er sagte, er macht es nochmal, zum zweiten Mal bekannt. Er sagte, irgendjemand da an der Außenseite, und er zog so die Mikrofon zu ihm hin, weiß irgendjemand etwas von William Branham? Sage ihm, dass er möchte, dass er hier zum Podium kommt, um heute Morgen die Botschaft zu bringen. Er ist ein Baptistenprediger vom südlichen Indiana. Oh, ich saß richtig still und ganz zusammengeduckt, weißt du, niemand kannte mich sowieso. Und dann dieser farbige Mann schaute mich an und sagte, weißt du, wo er ist? Ich dachte, no, entweder muss ich jetzt was sagen oder lügen. So sagte ich, hör mal. Er sagte, wie bitte? Ich sagte, ich möchte Ihnen was sagen. Ich sagte, ich bin es. Er sagte, na, dann gehen Sie doch hin. Ich sagte, nein, ich kann nicht. Sehen Sie, ich habe hier diese karierte Hose an und dieses Freizeithemd. Ich sagte, also ich könnte doch so nicht dorthin gehen. Er sagte, diese Menschen kümmern sich nicht darum, wie du gekleidet bist. Geh nur hin. Ich sagte, nein, nein. Ich sagte, also bitte stillhalten, niemand was sagen. Und da kam sie wieder vor dem Mikrofon, eine Minute später, und sagte, irgendjemand, der etwas weiß von William Branham? Er sagte, hier ist er, hier ist er, hier ist er. Oh, und da stand ich auch mit diesem Freizeithemd an, weißt du. Und er sagte, kommen Sie nur her, Herr Branham, also wir möchten, dass Sie heute Morgen die Botschaft bringen. Oh, vor alle diese Prediger und alle diese Menschen, also ich schlich mich dorthin, weißt du, ein Rotkopf, und meine Ohren brannte und ich schlich dorthin mit meiner karierten Hose an und mein Freizeithemd an. Dazu bin ich dann noch Prediger, Baptistenprediger sogar, und ging dann zum Mikrofon. Also noch niemals hast du sowas vorher gesehen. Und da stand ich. Und ich sagte, nun, ich weiß nicht, was ich hiervon denken soll. Also ich war richtig ungeschickt und nervös, weißt du. Und ich kam dann so herum um Lukas 16 herum und ich dachte, nun, und dann hatte ich das Thema und er hob seine Augen in die Hölle auf und er schrie, er weinte. Ich fing an zu predigen, weißt du, und als ich dann anfing zu predigen, da fühlte ich mich schon ein bisschen besser. Und ich sagte, dieser reiche Mann war in der Hölle und er weinte. Und diese drei kleine Worte nur, wie ich das oft in meiner Predigt habe, zum Beispiel, glaubst du dieses oder sprichst zu diesem Felsen? Ihr habt ja gehört, wie ich das predige. Und so hatte ich dann dieses Text und dann weinte er. Und ich sagte, also da gibt es keine Kinder, bestimmt nicht da in der Hölle. Und dann weinte er. Ich sagte, da gibt es keine Blume und da weinte er. Da gibt es keinen Gott und er weinte. Da gibt es keinen Christus und da weinte er. Und dann weinte ich auch. Und irgendetwas, das kriegte mich zu fassen. Oh, und nun, ich weiß nicht, was dann geschehen ist, aber als ich wieder zu mir kam, dann stand ich außerhalb. Und diese Menschen, die schrien und die jubelten und die weinten, also ich hatte eine ungeheuerliche Zeit. Und als ich da dann herauskam, da gab es einen Mann, der kam zu mir mit einem großen Texas-Hut an und diese große Stiefel, und der kam her und sagte, ich bin ältester so und so. Predige in Cowboy-Stiefeln, mit Cowboy-Kleidern an. Ich dachte, nun, dann meine karierte Hose sind noch gar nicht so schlecht. So, er sagte, ich möchte, dass du auch nach Texas kommst und dass du für mich Erweckungsversammlung hältst. Oh, ich sagte, mein Herr, lass mich das eben aufschreiben. Und ich schrieb das auf. Und da kam ein anderer kam her mit irgendwie so ein Golfhose an, wo sie immer Golf inspiele. Und nun, er hatte diese weite Hose an. Und er sagte dazu, ich bin Älteste von Miami. Ich mag dich. Ich dachte, oh, und nun, dann ist meine Kleidung doch gar nicht so schlimm. Ich schaute das nochmal und ich dachte, nein, dann ist alles schon richtig. Und ich nahm alle diese Dinge auf und dann ging ich nach Hause. Meine Frau begegnete mich. Sie sagte, ja, es hört sich alles so glücklich an, Billy, bei dir. Ich sagte, oh, ich habe das Beste vom Beste begegnet. Also das Beste, was du je gesehen hast. Diese Menschen, die schämen sich nicht für ihre Religion. Und ich habe ihr alles gesagt. Und ich sagte, und nun schau hier, Schatz, eine ganze Reihe von Einladungen, diese Leute alle. Sie sagte, das sind doch keine heiligen Rollen, nicht? Ich sagte, no, ich weiß nicht, was heilige Rollen sind, aber die haben etwas, was ich brauche. Siehst du? Und ich sagte, also das ist ein Ding, wo ich erstmal sicher bin. Ich sagte, und ich sah einen alten Mann, also der 90 Jahre alt war, und er wurde wieder jung. Ich sagte, ich habe noch nie solch ein Prediger in meinem Leben gehört. Ich habe noch nie einen Baptist so Prediger hören. Ich sagte, sie predigen, bis sie keinen Atem mehr haben. Und dann beugen sie ihre Knie direkt bis auf den Fußboden und kommen wieder zurück und dann holen sie wieder Atem. Oh, und du kannst sie schon zwei Häuserblocke weit, kannst du sie predigen hören. Ich sagte, ich habe noch nie sowas in meinem Leben gehört. Und ich sagte, sie spreche in eine unbekannte Zunge. Und ein anderer sagt dann, was sie geredet habe. Niemals sowas in meinem Leben gehört. Ich sagte, willst du mit mir gehen? Sie sagte, Schatz, wenn ich dich geheiratet habe, dann werde ich auch dir treue bleiben, bis der Tod uns trennt. Sie sagte, ich werde gehen. Sie sagte, nun, dann müssen wir es aber uns der Familie sagen. Ich sagte, gut, du sagst es deiner Mutter und ich sage es meiner Mutter. So wie ich ging hin und sagte es Mutter. Mutter sagte, nun Bill, wohin der Herr dich ruft, dahin musst du gehen. Und so, Frau Brumbach fragte dann, ob ich mal zu ihr kommen wollte. Ich ging hin. Sie sagte, wo redest du eigentlich von? Ich sagte, oh, Frau Brumbach, ich sagte, also Sie haben noch nie solche Leute in Ihrem Leben begegnet. Sie sagte, nur ruhig, nur ruhig. Ich sagte, jawohl, ich sagte, tut mir leid. Sie sagte, du weißt doch, dass das eine Gesellschaft von Heiligen Roller sind. Ich sagte, nein, das weiß ich nicht. Ich sagte, das sind bestimmt feine Leute. Sie sagte, nur schon die Gedanke. Du beabsichtigst also, meine Tochter da herumzuschleifen in dem Zeug da. Sie sagte, es ist ja lächerlich. Das ist nichts anderes als Abfall, was die andere Kirche rausgeworfen habe. Sie sagte, und so ist das. Du bringst meine Tochter da nicht hinein. Ich sagte, aber wissen Sie, Frau Brumbach, tief in meinem Herzen fühle ich, dass der Herr will, dass ich zu den Leuten gehe. Sie sagte, du gehst zu deiner Gemeinde, bis dass sie imstande sind, dir ein Pfarrhaus zu leisten und dass du dich benimmst wie ein Mensch, der Verstand hat. Sie sagte, und du nimmst meine Tochter, du führst meine Tochter da nicht hinein. Ich sagte, jawohl, ich drehte mich um und ging weg. Und Hope weinte. Sie kam heraus, sie sagte, Billy, also es tut nichts zur Sache, was Mutter sagt, ich bleibe trotzdem bei dir. Der Herr möge sie segnen. Ich sagte, oh, das ist schon recht, Schatz. Und ich ließ es dann einfach laufen. Sie wollte einfach ihre Tochter nicht mit solchen Leuten gehen lassen, eben weil es nichts anderes als Abfall war. Und so ließ ich es einfach so laufen. Und es war der schlimmste Fehler, den ich je in meinem Leben gemacht habe. Einer von den schlimmsten. Ein bisschen später, ein paar Jahre danach, kamen die Kinder. Und eines Tages waren wir, da gab es eine Flut in 1937. Und ich war auf Streifen zu der Zeit und ich versuchte mein Bestes zu tun, um die Menschen aus der Flut herauszubekommen. Die Häuser fielen zusammen und auch meine eigene Frau war krank geworden und sie war richtig krank mit und hatte Lungenentzündung. Und sie brachten sie heraus. Also das normale Krankenhaus war so voll, dass wir konnten sie dort nicht reinstecken. Wir brachten sie heraus und die Regierung hat das getan, wo noch ein Raum für sie war. Und so dann riefen sie mich zurück. Und ich habe nun immer auf dem Fluss habe ich gelebt. Und ich bin ziemlich ein Bootsmann. So ich versuchte die Menschen zu retten aus dieser Flut heraus. Und dann sie riefen mich und sagten, es gibt da ein Haus an der Chestnut Street, und das ist im Begriff zusammenzufallen. Und dort gibt es eine Mutter und eine Menge Kinder da drinnen. Und sie sagte, denkst du, dass du mit deinem Boot und deinem Motor dorthin kommen kannst, um sie rauszuholen? Ich sagte, nun, ich werde tun, was ich kann. Und ich schoss durch diese Welle durch und der Damm war gebrochen dort oben und die Stadt wurde einfach ausgespült. Und ich habe Gas gegeben, wie ich nur konnte. Und zum Schluss ging ich dann durch diese Wege und zwischen den Gebäuden durch und ich kam dann ganz nahe dran, wo diesen alten Schutzdamm war. Und das Wasser goss da durch. Und ich hörte irgendjemand schreien und ich sah eine Mutter da draußen stehen auf der Veranda. Und da gab es diese große Welle, die lief da durch und ich ging erst an dieser Seite hin, so weit wie ich nur konnte, aber da kam ich in den Strom. Und dann zurück, bis dass ich an der anderen Seite kam und dort hielt ich mein Boot an, gerade noch rechtzeitig, um es festzubinden an einem Pfosten, an einem Pfeiler von der Tür oder an einem Pfosten von der Veranda. Und ich rannte hinein und griff diese Mutter, holte sie und brachte sie dort drinnen und zwei oder drei von ihren Kindern. Und dann machte ich meinem Boot wieder lose und brachte sie zurück. Ich war weit unten und ich brachte sie ans Land und es ist ungefähr 2,5 Kilometer quer durch die Stadt hindurch, bis dass ich wieder ans Land war.
Und dann, als ich dorthin kam, da wurde sie ohnmächtig. Und sie fing an zu schreien, mein Baby, mein Baby. Gut, ich dachte, dass das bedeutete, dass sie ein Baby in dem Hause zurückgelassen hatte. Oh, und ich wieder zurück, während sie versuchten, für sie zu sorgen. Und ich kam dann dorthin und da fand ich heraus, also dass sie eigentlich wissen wollte, wo ihr Baby war. Aber sie meinte, ein kleiner Junge von ungefähr 3 Jahre alt, und ich dachte, dass sie meinte, ein Kind, was noch trinkt, oder so etwas. Und so, ich fuhr wieder zurück, um das zu holen. Und als ich dann an der Innenseite von dem Hause war, konnte ich kein Kind finden. Und die Veranda war weggeschlagen worden und das Haus zusammengefallen. Und ich rannte ganz schnell und griff das Stück, wodurch mein Boot trieb, oder wodurch das Boot vor Wasser lief, ich weiß nicht, kam in das Boot und machte es lose und es löste sich dann. Aber dadurch kam ich in den Strom von dem Hauptfluss. Und es war an dem Abend ungefähr um 11:30. Und es gab Graupelregen und Schnee. Und ich griff den Anlasserschnur und versuchte, den Motor anspringen zu lassen und versuchte, das Boot umzulenken, aber er wollte nicht anspringen. Und ich versuchte, wollte aber nicht anspringen, ich versuchte wieder. Aber ich kam dadurch immer tiefer in den Fluss hinein und vor mir waren die Wasserfälle. Ich versuchte aus aller Macht und ich dachte, oh, hier ist mein Ende, jetzt, das ist es. Und ich versuchte, wie ich nur konnte, und ich sagte, Herr, lass mich bitte nicht so ein Tod wie diesen sterben. Und ich zog und ich zog, und da kam es zu mir, ja, was wohl mit dieser Gesellschaft Abfall, wo du nicht hingehen wolltest, siehst du? Oh. Und ich fasste mit meiner Hand mein Boot wieder an und ich sagte, Gott sei mir gnädig, lass mich nicht auf diese Weise meine Frau und mein Kind verlassen müssen, denn sie sind da draußen und noch krank auch, bitte. Und ich zog immer wieder, aber wollte nicht anspringen. Und ich konnte schon richtig das Brüllen da draußen hören. Und ich dachte, nur noch ein paar Minuten, oh, und dann würde alles erledigt sein. Ich sagte, Herr, wenn du es mir vergibst, also dann verspreche ich dir, dass ich alles tun werde, was du willst. Und ich kniete in das Boot dorthin und der Graupeln schlugen mich mir ins Gesicht. Und ich sagte, ich werde alles tun, was du willst, dass ich tun soll. Und da zog ich wieder und da sprang der Motor an. Und ich drehte das ganze Gas auf, wie ich nur konnte. Und zum Schluss kam ich dann doch an der Küste. Und dann ging ich zurück, um einen Streifenwagen zu suchen. Und ich dachte, und nun gab es da einige, die sagten, also das Verwaltungsgebäude ist ganz und gar weggespült. Aber meine Frau und mein Kind waren dort drinnen, also meine Kinder. Und ich fuhr los zu diesem Verwaltungsgebäude, wie ich nur konnte, so schnell wie ich nur konnte. Und das Wasser stand überall 15 Fuß tief, ungefähr 4 Meter tief. Und da war der Bürgermeister. Und ich sagte, Herr Bürgermeister, was ist mit dem Krankenhaus? Er sagte, mach dir keine Sorge. Hast du denn irgendjemand da drinnen? Und ich sagte, ja, eine kranke Frau und 2 Kinder. Er sagte, sie haben sie alle rausgebracht. Sie sind alle in einem Güterwagen unterwegs nach Charlestown. Nun, ich fuhr los und holte mein Boot, oder ich holte mein Auto und mein Boot hinter auf dem Auto und ich fuhr los. Und die Bäche, die waren ungefähr 2,5 oder 3 Meilen breit geworden, also 4 bis 5 Kilometer breit geworden. Und die ganze Nacht versuchte ich, einige von denen sagten, also diese Güterwagen ist von den Gleisen da an ein Brückenbauwerk heruntergespült worden. Gut, und dann fand ich mich selber zum Schluss einsam auf einem kleinen Insel zurück und dort war ich 3 Tage fest. Ich hatte da genug Zeit, um darüber nachzudenken, ob das Abfall gewesen war oder nicht. Aber immer wieder klopfte mein Herz, wo ist meine Frau? Zum Schluss habe ich sie dann gefunden. Und ein paar Tage später der Nacht kam ich dort wieder heraus und konnte weitergehen. Sie war weit weg in Columbus, Indiana. Und da war ein Baptistenauditorium, wo sie ein Krankenhaus von gemacht hatten. Also kleine kranke Zimmer, auf Tragbaren von dem Staat. Und ich rannte zu ihr hin, so schnell wie ich nur konnte, und versuchte zu finden, wo sie war. Und so schrie ich überall, Hope, Hope, Hope. Und ich schaute, und da lag sie auf einer Bahre, und bei ihr hatte das TBC eingesetzt. Und sie hob ihre kleine, knochige Hand hoch, und sie sagte, Billy, und ich rannte zu ihr hin, und ich sagte, Hope, Schatz. Sie sagte, ich sehe furchtbar aus, ist nicht so? Ich sagte, nein, Schatz, du siehst gut aus. Aber wir haben dann ungefähr 6 Monate daran gearbeitet und alles getan, was wir nur konnten, um ihr Leben zu retten. Aber sie wurde immer weniger und immer weniger. Und eines Tages, da war ich auf Streifenfahrt und ich hatte mein Radio an und ich dachte, dass sie da sagten. Also da gab es auf einmal eine Durchsage und die hieß, für William Branham, er sollte sofort zum Krankenhaus kommen, denn seine Frau liegt im Sterben. Ich eilte zurück zum Krankenhaus so schnell wie ich nur konnte. Ich schaltete das Rotlicht an und die Hupe und fuhr los. Und dann kam ich zu dem Krankenhaus, ich hielt an und rannte hinein. Ich kam hin zu dem Krankenhaus und da sah ich meinen kleinen Kamerad, womit wir haben immer zusammen früher gefischt. Und wir gingen zusammen schon als Jungs. Das war Dr. Sam Adair. Er ist derjenige, worüber eine Vision kam, noch nicht so lange her, und sagte ihm von seiner Klinik. Und er sagte, wenn irgendjemand die Vision anzweifelt, also dann soll er ihn nur anrufen und dann in eine bestimmte Telefonschaltung, die man in Amerika hat. Und wenn Sie wissen wollen, ob das richtig gewesen ist, ob die richtig gewesen ist, ja oder nein. Und so, dann hier kam ich her und er hatte seinen Hut in seiner Hand und er schaute mich an und er fing an zu weinen. Und ich rannte zu ihm hin, warf meine Arme um ihn herum und er tat seine Arme um mich herum und sagte, Billy, sie geht. Er sagte, es tut mir so leid. Ich habe alles getan, was ich mir konnte. Wir haben alle Fachärzte dabei geholt und alles Mögliche. Ich sagte, Sam, gewiss, sie wird nicht gehen. Er sagte, doch, sie wird sterben. Er sagte, Billy, geh dort nicht hin. Und ich sagte, ich muss da hinein, Dr. Sam. Er sagte, geh nicht hin, bitte tu es nicht. Ich sagte, ach bitte, lass mich hineingehen. Er sagte, ja, dann will ich mit dir gehen. Ich sagte, nun, du bleibst hier draußen stehen. Ich möchte die letzte Minute mit ihr alleine sein. Er sagte, sie ist aber ohne Bewusstsein. Ich ging in das Zimmer hinein und die kranke Schwester saß bei ihr. Und sie weinte, weil sie und Hope waren Schulkameraden zusammen gewesen. Und ich schaute hin und sie fing an zu weinen. Und sie steckte ihre Hand hoch und sie fing an wegzugehen. Und ich schaute dann hin zu ihr und ich schüttelte sie. Und da war sie. Und sie hatten 60 Pfund verloren. Also sie war ungefähr 120 Pfund, das ist aber ein Pfund ist etwas mehr, ungefähr ein Kilo mehr als in Deutschland. Und ich schüttelte sie und wenn ich 100 Jahre alt werde, werde ich nie vergessen, was dort geschah. Sie drehte sich um. Und diese große, schöne Auge schaute mich an und sie lachte. Sie sagte, Bill, warum hast du mich zurückgerufen? Ich sagte, Schatz, ich habe jetzt mein Geld bekommen. Denn ich war zur Arbeit gegangen und wir waren tief in den Schulden. Also durch den Doktorsrechnung war es hunderte Dollar. Und ich hatte nichts, um das abzuzahlen. Und so musste ich arbeiten. Und ich sah sie sonst nur 2 oder 3 Mal am Tage und dann am Abend und dann war sie doch in dem Zustand. Ich sagte, was meinst du damit, mich zurückgerufen habe? Sie sagte, Bill, also du hast schon davon gepredigt, du hast schon davon geredet, aber du hast keine Idee davon, was es wirklich ist. Ich sagte, wo redest du von? Sie sagte, von Himmel. Sie sagte, schau. Sie sagte, also ich wurde begleitet durch einige Menschen nach Hause. Männer und Frauen, die irgendwie alle in Weiß gekleidet waren. Und sie sagte, ich war so richtig ruhig und friedlich. Und sie sagte, große, schöne Vögel flogen von Baum zu Baum. Und sie sagte, denk nur nicht, dass ich außer mir bin. Sie sagte, Billy, ich werde dir sagen, wo du deinen Fehler gemacht hast. Sie sagte, setz dich doch mal. Aber das habe ich nicht getan. Ich kniete hin, nahm ihr Hand und sie sagte, weißt du, wo wir unsere Fehler gemacht haben? Und ich sagte jetzt, ja, Schatz, ich weiß es. Sie sagte, wir hätten nie auf Mutter hören sollen. Diese Menschen waren tatsächlich recht. Und ich sagte, ich weiß das. Sie sagte, nun versprech mich dieses. Also, dass du zu diesen Menschen hingehen wirst. Und sie sagte, weil sie richtig stehen. Und sie sagte, also erziehe meine Kinder so, wie sie sind, so dementsprechend. Und ich sagte, also sie sagte, ich möchte dir noch was sagen. Sie sagte, ich bin jetzt, ich liege im Sterben. Aber sagte sie, also ich fürchte dieses nicht, weil es ist schön. Sie sagte, das einzige Ding, was ich nicht gerne tue, dass ich dich verlassen will. Aber ich weiß, dass du zwei kleine Kinder hast, die du großbringen musst. Sie sagt, verspreche mir, dass du nicht alleine bleiben wirst und dass meine Kinder dann dadurch keine Bleibe haben. Nun, das war eine ziemliche vernünftige Sache oder eine einsichtige Sache für eine 21 Jahre alte Mutter. Ich sagte, das kann ich dir nicht versprechen, Hope. Sie sagte, bitte verspreche es mir. Sie sagte, denn ein Ding möchte ich dir auch noch sagen. Sie sagte, erinnerst du dir noch an deinem Gewehr? Nun, ich bin ganz versessen auf Gewehr. Und sie sagte, du wolltest doch jenes Gewehr kaufen. Und an dem Tag hattest du einfach kein Geld, um eine Anzahlung darauf zu machen. Ich sagte, jawohl. Sie sagte, ich habe mein Geld habe ich gespart, meine Groschen, also eigentlich 5 Pfennigstücke, um zu versuchen, diese Anzahlung für das Gewehr für dich zusammenzubekommen. Sie sagte, nun, wenn dieses jetzt alles vorbei ist, dann gehe zurück nach Hause und schaue dann in das Klappbett unter einem Stück Papier oben an, da wirst du das Geld finden. Und sie sagte, und verspreche mir, dass du dieses Gewehr kaufen wirst. Und nun, du weißt nicht, wie ich mich natürlich fühlte, als ich diese 1,75 Dollar in Groschen da liegen sah, Nickel da liegen sah. Ich holte mir dann später dieses Gewehr. Und sie sagte, nun, erinnerst du dir noch an die Zeit, dass du zur Stadt gingst, um für mich ein paar Strümpfe zu kaufen? Also, wir sollten doch nach Fort Wayne fahren. Ich sagte, jawohl. Ich war nämlich nach Hause gekommen vom Fischen und dann hatte sie gesagt, wir müssen jetzt nach Fort Wayne, ich muss da predigen heute Abend. Und sie sagte, weißt du, ich sagte dir, es gibt doch 2 verschiedene Sorten. Und die eine Sorte nannte sie Schiffung und wie heißt die andere? Also Rayon, das ist richtig, Rayon und Schiffung. Nun, was es nun war, also Schiffung war die beste Sorte, ist das richtig? So, sie sagte, nun, du holst mir so ein paar Schiffung und wo diese volle Größe. Nun, ihr wisst, das Ding, also, dass sie habe so ein kleines Ding hinter an dem Strumpf oben an. Nun, ich wusste ja nichts von Frauenkleider. So, ich ging durch die Straße und sagte immer Schiffung, 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 versuchte immer daran zu denken und so sagte ich immer Schiffung, Schiffung. Und irgendjemand kam vorbei und sagte, guten Tag, Billy. Und ich sagte, oh, guten Tag, Schiffung, 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 Schiffung. Und so, dann später kam ich an der Ecke und da begegnete ich Herr Spohn. Und er sagt, oh Billy, wie geht es dir? Weißt du, dass der Barsch beißt jetzt da an der Seite von den Brückenpfeilen, an der letzten Brückenpfeile? Ich sage, bestimmt? Jawohl. Und ich dachte, als er weg war, was war das nun noch wieder? Und nun hatte ich es vergessen. Und so Thelma Ford, ein Mädchen, was ich kannte, arbeitete dort in diese 10-Pfennig-Laden. Und ich wusste, dass sie dort Frauenstrümpfe verkauft. So, ich ging dorthin und ich sagte, hey, Thelma, wie geht's dir? Sie sagte, na, Billy, wie geht's dir? Wie geht's eigentlich mit Hope? Ich sagte, schön, gut. Ich sagte, Thelma, ich muss ein paar Socken haben für Hope. Sie sagte, Hope will bestimmt keine Socken. Ich sagte, jawohl, sie will das. Sie sagte, du meinst wohl Strümpfe. Oh ja, ja, das ist, was ich will. Und ich dachte, oh, da habe ich wieder meine Unwissenheit gezeigt. Und sie sagte, und was will sie da wohl? Ich dachte, oh, was hat sie noch wieder gesagt? Sie sagte, wir haben Reihung. Nun, ich wusste keinen Unterschied. Reihung, Schiffung, es hörte sich alles gleich an. Und ja, das ist, was ich möchte. Sie sagte, willst du mir ein paar geben, also eine volle Größe? Und dann sagte er eben im Saal, das habe ich falsch gesagt, er hat nämlich voll Style dauernd gesagt. Also, was ist es? Volle Mode wird jetzt verbessert. Und so sagte ich zu ihr, willst du mir bitte so ein paar zurechtlegen? Und als sie sie dann mir gab, dann kostete die nur 30 Cent, 20 oder 30 Cent, ungefähr den halben Preis. Und so sagte ich, gib mir bitte dann noch ein paar, siehst du? Und so ging ich nach Hause und ich sagte, weißt du, Schatz, also ihr Frauen geht immer von Lade zu Lade und wollt billig einkaufen. Also, und ihr wisst ja schon, wie man so triumphierend das sagen kann. Und ich sagte, aber schau nur hier, ich habe zwei Paar für den gleichen Preis gekauft, wofür du nur ein Paar kaufst, siehst du? Und ich sagte, das ist eben mein persönliches Geschick, siehst du? Und ich sagte, weißt du, Thelma hat mir diese verkauft. Ich sagte, und es mag sein, dass sie mir es für den halben Preis gegeben hat. Sie sagte, hast du denn Schiffung? Ich sagte, jawohl, und es hörte mir alles gleich an. Ich wusste auch keinen Unterschied. Und nun sagte sie mir, sie sagte, Billy, also, und ich hatte tatsächlich komische Gedanken, als sie nach Fort Wayne fuhr mit mir und noch ein paar andere Strümpfe kaufte. Sie sagte, ich habe die andere an deine Mutter gegeben, denn die sind nur für ältere Frauen. Und sie sagte dann jetzt, also es tut mir leid, dass ich das getan habe. Oh, ich sagte, das ist schon richtig, Schatz. Und sie sagte dann weiter, nun, bleib nicht allein. Und sie sagte, nun, sie wusste nicht, was in ein paar Stunden danach noch geschehen würde. Und ich hielt ihr liebe Hände fest, während die Engel Gottes sie wegnahmen. Und ich ging nach Hause. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich legte mich in der Nacht hin und ich hörte, also ich denke, es war ein kleiner Maus, der war in diesem alten Herd und da waren wohl Papiere drin. Und ich machte den Herd zu, die Tür von dem Herd mit meinem Fuß. Und an der Rückseite davon, da hing ihr Schlafrock und sie lag in der Leichenhalle. Und nur eine kurze Zeit später, da rief mich jemand und sagte, Billy, und es war Bruder Frank Breu. Und er sagte, dein Kind liegt im Sterben. Ich sagte, mein Kind? Er sagte, jawohl, Sharon Rose. Und er sagte, der Arzt ist jetzt dort und sagte, dass sie tuberkulöse Gehirnhautentzündung bekommen hat. Sie hat es von ihrer Mutter getrunken. Und sie sagte, und er sagte, sie liegt auch im Sterben. Ich ging in das Auto und ging dorthin und da war sie, das kleine liebe Ding. Und sie rannte zu ihr durch das Krankenhaus hindurch. Und ich ging hin oder ich fuhr hin, um es zu sehen. Und Sam kam her und sagte, Billy, geh nicht in das Zimmer, du musst an Billy Powell denken. Denn sie liegt im Sterben. Ich sagte, Doc, ich muss mein Kind sehen. Er sagte, nein, du kannst nicht hineingehen. Er sagte, sie hat Hirnhautentzündung, Billy, und du würdest das auf Billy Powell übertragen. Und ich wartete dann, bis dass er weg war. Aber ich konnte es einfach nicht vertragen, sie sterben zu sehen. Und ihre Mutter lag dort in der Bestattungsinstitut. Und ich sage dir, also der Weg von einem Übertreter ist schwer. Ich ging herunter, ich ging hin, ich schlich durch die Tür und als Sam weg war und auch die Krankenschwester weg war, dann ging ich in das Keller, in den Keller, im Fundament. Es war nämlich ein ganz kleines Krankenhaus und da lag sie auf der Isolierstation. Und die Fliegen waren über ihre kleinen Augen. Und sie hat ein kleines, also was wir nennen ein Moskitonetz. über ihre Augen. Und dann hatte sie kleine Zuckungen. Also ihr kleines, dickes Bein bewegte sich immer rauf und herunter und ihre Hände auch mit Zuckungen, mit Krämpfe. Und ich schaute sie an und sie war gerade so groß, dass sie niedlich werden, ungefähr 8 Monate alt. Und ihre Mutter saß immer draußen mit ihr, da mit ihrer Dreieck auf, wahrscheinlich eine kleine Mütze oder sowas, weißt du, im Garten. Und wenn ich dann hinkam, nach Hause kam, dann hupte ich immer und dann sie sagte dann immer, go, 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 also gehe, 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 gehe. Und streckte dann ihre Hände nach mich aus, weißt du, und da lag nun mein Schatz im Sterbe. Ich schaute auf sie herab und ich sagte, Sharon, kennst du deinen Vater? Und du kennst deinen Vater, Sharon? Und als sie schaute, da litt sie so sehr, bis dass ihre schönen blauen Augen schielten. Und es schien, als ob mein Herz aus mich herausgerissen wurde. Ich kniete hin und ich sagte, Herr, was habe ich getan? Habe ich nicht dein Evangelium an der Straßenecke gepredigt? Und habe ich nicht alles getan, was ich nur wusste zu tun? Und halte dieses mir doch nicht vor. Ich habe doch diese Menschen nie Abfall genannt. Und ich war es doch nicht, der sie so nannte, mit Abfall. Ich sagte, es tut mir leid, dass das alles geschehen ist, vergib mir, aber nimm doch mein Kind nicht. Und während ich so betete, da schaute ich, und es war, als ob ein Schwarzer so wie ein leinenes Tuch oder wie ein Laken herabkam. Und da wusste ich, dass er mich abgelehnt hatte. Nun, das war wohl die schwerste und die tückischste Zeit meines Lebens. Ich stand wieder auf, ich schaute sie an und ich dachte, und da ließ Satan mich denken, gut, was meinst du? Du, der du so gepredigt hast und wie du gelebt hast, und jetzt kommt es zu deinem Kinde und jetzt lehnt er dich ab. Ich sagte, das ist richtig. Und wenn er mein Kind nicht retten kann, dann kann ich nicht. Aber da hörte ich auf. Und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Und dann sagte ich Folgendes. Ich sagte, Herr, du hast sie mir gegeben und du hast sie mir genommen. Gesegnet ist der Name des Herrn. Und wenn du sogar mich nimmst, dann werde ich dich doch noch lieben. Und ich legte meine Hand auf sie und ich sagte, der Herr möge dich segnen, Schatz. Also dein Vater hätte dich gerne aufziehen mögen. Und von ganzem Herzen hätte ich das getan. Und dich aufziehen mögen, um den Herrn zu lieben. Aber die Engel kommen jetzt für dich, mein Schatz. Und Vater wird deinen kleinen Leib legen in den Arme von Mutter. Und du wirst mit ihr beerdigt werden. Und eines Tages wird Vater dich begegnen. Also warte nur da oben mit Mutter. Und als ihre Mutter starb, da sagte sie, also diese letzte Worte war es, die sie sagte, Bill, bleibe auf deinem Arbeitsfeld. Also auf dem Evangelisationsfeld, auf dem Feld von dem Evangelium. Ich sagte, ich werde auf diesem Felde sein, wenn er wiederkommt. Und sie sagte, ich werde dann die Kinder nehmen, um dich entgegenzugehen. Das ist sehr frei besetzt. Es kann auch sein, dass er sagt, ich werde die Kinder nehmen und dann ihm entgegengehen. Und wenn ich das nicht tue, dann werde ich neben dir beerdigt sein. Und du, sagt er dann zu ihr, du sollst stehen an der rechten Seite von diesem großen Tor. Und wenn du sie alle hineingehen siehst, dann stehe du dort und dann fange ganz laut an zu rufen, Bill, 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 so laut wie du nur kannst, denn ich werde da sein, um dich zu begegnen. Und dann habe ich sie auf Wiedersehen geküsst. Und ich bin bis heute noch auf dem Schlachtfeld. Und das ist jetzt ungefähr 20 Jahre her. Und ich habe meine Verabredung mit meiner Frau und ich werde sie dort treffen. Und dann nahm ich dieses kleine Kind und als es starb, habe ich es gelegt in den Armen von der Mutter. Und er brachte es dann zu diesem Friedhof. Und ich stand dort, um Bruder Schmidt zuzuhören, von der Betobistenprediger, der predigte auf diese Beerdigung. Und er sagte, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Und ich dachte, Herz zu Herz. Und da ging sie. Und nicht lang danach
dann nahm ich meine kleine Billy an einem Morgen, und er war noch so ein kleiner Junge, und er war, und das ist auch der Grund, dass wir so zusammen verbunden sind. Also ich bin mit ihm verbunden. Und weil ich musste sowohl Vater als Mutter beide für ihn sein. Und ich gab ihm seine kleine Flasche. Wir konnten uns kein Feuer leisten in der Nacht, um diese Milch warm zu halten. So legte ich diese Flasche unter meine Rücke, um es warm zu halten durch die Hitze von meinem Körper. Und wir haben richtig zusammengehalten wie Kameraden. Und in einem von diesen Tagen, wenn ich von dem Felde abgehe, dann möchte ich dieses Wort ihm überreichen und sage, jetzt gehe du weiter, Billy, und du bleibe dabei. Einige Menschen wundern sich immer, warum ich ihn immer die ganze Zeit bei mir habe. Ich kann ihn einfach nicht aufgeben, sogar nun er verheiratet ist. Aber ich muss mich immer daran erinnern, was sie mir gesagt hatte, bleibe du bei ihm. Und wir haben richtig zusammengehalten wie Kameraden. Und ich erinnere mich noch, wie ich umherging. Also die Flasche unter meinen Arm und er fing an zu weinen. Und einen Abend war er, also ich lief heraus im Hintergarten, wo gerade, also als sie immer so dabei war, ihn fertig zu machen, dann drückte sie ihn so. Und es war nur ein Mädchen, weißt du. Und ich ging hin und her durch diesen Garten, also diese alte Eiche war ganz hinter im Garten, und er weinte um seine Mutter. Und ich hatte keine Mutter für ihn, um ihn hinzubringen. Und so trug ich ihn. Und ich sagte, Schatz, er sagte, Papa, wo ist Mama? Hast du sie da in die Erde gesteckt? Ich sagte, nein, Schatz, sie ist ganz richtig, sie ist oben im Himmel. Und er sagte dann etwas, das schien mich direkt umzubringen an jenem Nachmittag. Er weinte und es wurde schon spät in dem Abend und ich trug ihn auf meinen Rücken so und ich trug ihn auf meine Schulter und ich klopfte ihm immer und ich sagte, Papa, geh doch bitte hin und hol mir meine Mama. Ich sagte, Schatz, ich kann deine Mama nicht holen. Jesus. Er sagte, nun, dann gehe ich zu Jesus hin und sag ihm, dass er mir meine Mama schickt. Ich möchte sie haben. Ich sagte, aber Schatz, also du und ich werden sie eines Tages sehen. Und er sagte, er hielt an und sagte, Papa. Und ich sagte, ja. Er sagte, ich sah Mama da oben dort auf dieser Wolke. Oh, das schien mich umzubringen. Ich dachte, oh, ich sah Mama oben dort auf dieser Wolke. Ich wurde fast ohnmächtig. Ich drückte diese kleine Junge zu meinem Busen so und mein Kopf hielt ich herunter und ich ging hinein. Nun, die Tage vergingen und ich konnte es nicht vergessen. Ich versuchte zu arbeiten, ich konnte aber nicht nach Hause gehen, weil es war kein Zuhause mehr. Und doch wollte ich dort bleiben. Also wir hatten eigentlich nichts anderes drin als diese alte, verbrauchte Möbel. Aber es war doch etwas, woran sie und ich unsere Freude gehabt haben. Es war eben unser Heim. Und ich erinnere mir eines Tages, als ich versuchte zu arbeiten im Staatsdienst, da bin ich hochgeklettert zu so einer Leitung, die runterhing, also zu tief runterhing. Und es war noch ganz früh am Morgen. Und ich kletterte dieses Kreuz hoch, das war so ein Masten, nicht mit so einem Querbalken da drauf und wo die Leitungen montiert waren. Und ich konnte mein Kind nicht aufgeben. Ich konnte meine Frau sehen gehen, kann es heißen. Es kann auch sein, dass er seine Frau noch immer vor Augen hat. Aber das kleine Kind, also dieses ganz kleine Ding, also, und ich war dort oben und ich sang, auf dem Hügel weit weg stand ein alt raues Kreuz. Und die Eingangsleitungen zu den Transformatoren, also gingen da rein und dann kommen die Zweitleitungen, die kommen dann da raus. Und ich hing da oben da und ich schaute und die Sonne ging hinter mir auf. Und ich streckte meine Hände aus, nach dieser Leiter nämlich, und dann formte es den Schatten nämlich von einem Kreuz auf dem Hügel, auf der Seite von dem Hügel. Und ich dachte, ja, das war für meine Sünde, dass er dort an dem Kreuz hing.
Ich sagte, schau und Schatz, Papa möchte dich so gerne mal wieder sehen. Und möchte so gerne dich mal wieder in seine Arme halten, du kleines Liebesding. Und dann kam ich außer mir, und so war es schon wochenlang gewesen. So zog ich meine Gummihandschuhe aus, und durch diese Leitung flossen 2300 Volt direkt an meiner Seite. So zog ich meine Gummihandschuhe aus und ich sagte, oh Gott, ich hasse es, um dieses zu tun. Ich bin ein Feigling. Aber Sharon, also Papa möchte dich jetzt sehen. Du und Mama, dich und Mama, in ein paar Minuten. Und ich fing an, meine Gummihandschuhe auszuziehen, um meine Hand auf diese 2300 Volt zu legen. Und ich brach, also wenn du das getan hättest, dann würde kein Blut in dir geblieben sein. So, ich fing an, meine Gummihandschuhe auszuziehen und da geschah etwas. Und als ich wieder zu mir kam, saß ich auf der Erde mit meinen Händen vor meinen Augen und weinte. Es war Gottes Gnade, sonst würde ich jetzt nicht eine Heilungsversammlung hier haben halten können. Das ist ganz sicher. Er war es, der seine Gabe beschützte, nicht mich beschützte. Und da fing ich an, nach Hause zu gehen. Also ich hörte gleich wieder auf. Ich nahm mein Werkzeug und ging zurück. Und ich sagte, ich gehe jetzt wieder nach Hause. Und ich fing an, um das Haus herumzulaufen. Und da holte ich die Post ins Haus. Und es war ein bisschen kalt, so ging ich wieder rein. Und wir hatten einen kleinen Raum. Und ich schlief da auf eine kleine Bar, auf ein kleines Feldbett. Und es fing auch an zu frieren und ich hatte dieses alte Herd da. So nahm ich die Post und schaute meine Post nach. Und weißt du, das Erste, was da war, das waren die Weihnachtsersparnisse in der Höhe von 80 Cent für Fräulein Sharon Rose Brenham. Und da war es wieder, ganz und gar. Nun, ich bin auch ein Wildhüter gewesen. Und ich griff in die Halfter von meinem Gewehr, von meinem Pistol. Und ich sagte, Herr, also ich kann dieses nicht mehr länger mitmachen. Ich muss jetzt sterben. Ich bin so gequält. Und ich spannte das Gewehr vor und legte es gegen meinen Kopf an und ich kniete da auf diesem Feldbett hin, in diesem dunklen Raum und ich sagte, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt sei dein Name, dein Königreich komme und dein Wille geschehen. Und als ich das sprach, währenddessen versuchte ich, um abzudrücken, so schnell und so hart, wie ich nicht konnte. Ich sagte, auf Erde wie im Himmel, gib uns unser tägliches Brot, und das Ding ging nicht ab. Und ich dachte, oh Gott, bist du dabei, mich in Stücke zu reißen? Was habe ich getan? Du lässt mich sogar nicht sterben. Und ich warf mein Gewehr auf die Erde, und da ging es los und schoss durch das Zimmer. Und ich sagte, Gott, warum kann ich nicht sterben, um aus diesem rauszukommen? Ich kann nicht länger weitergehen. Du hast etwas jetzt für mich zu tun. Und ich fiel hin und fing an zu weinen über meine kleine schmutzige Koje dort. Und da muss ich wohl bei eingeschlafen sein. Ich weiß nicht, ob ich nur schlafend war oder was es war. Nun, ich habe immer Sehnsucht nach dem Westen gehabt. Und ich habe mir immer so eine von den Hütten gewünscht. Und mein Vater hat in seinen jungen Tagen dort Pferden eingefahren, also gezähmt. Und ich habe mir immer eine von diesen Hütten gewünscht. Und nun, Bruder Demos Zakarion kaufte mir gestern eine. Also die erste, die ich je gehabt habe. So eine von diesen Westenhüten. Und ich dachte, dass ich durch die Prärie ging. Und während ich da durchging, sang ich ein Lied, es gibt ein Rad an dem Wagen, das zerbrochen ist. Und dann sah ich auch eine Tafel auf einem Bauernhof stehen, mit zu verkaufen. Und während ich weiterging, da bemerkte ich einen alten, abgedeckten Wagen, wie so einen alten Prärieschoner. Und das Rad war daran zerbrochen. Natürlich, das stellt meine zerbrochene Familie dar. Und als ich näher rankam, dann schaute ich, und da stand ein richtig schönes, junges Mädchen, ungefähr 20 Jahre alt, mit weißes, lose, herab, hängendes Haar und blaue Augen, gekleidet im Weiß, und ich schaute zu ihr hin und ich sagte, wie geht's Ihnen, und ging dann weiter. Sie sagte, guten Tag, Papa. Ich drehte mich um und sagte, Papa, warum? Ich sagte, wie können Sie als Fräulein, wie kann ich Ihr Vater sein, wenn ich doch genauso alt bin, wie Sie sind? Sie sagte, Papa, du weißt gar nicht, wo du bist. Ich sagte, was meinst du? Sie sagte, dieses ist Himmel. Sie sagte, auf Erde, da war ich deine kleine Sharon. Ich sagte, Schatz, du warst doch nur ein kleines Baby. Sie sagte, Papa, kleine Babys sind hier keine kleine Babys. Sie sind unsterblich und sie werden nicht mehr alt werden und auch nicht mehr wachsen. Ich sagte aber, Sharon, Schatz, du bist eine schöne junge Frau. Sie sagte, Mutter wartet auf dich. Ich sagte, wo? Sie sagte, da oben in dem neuen Haus. Ich sagte, neues Haus? Die Brenhams, das sind immer Landstreicher gewesen, also Nomaden, die umhergezogen sind. Sie haben keine eigenen Häuser. Und ich sagte, gut, also ich habe noch nie ein eigenes Haus gehabt, Schatz. Sie sagte, aber du hast eine hier oben, Daddy, also Vater. Also ich möchte nicht mich hier als ein Kind benehmen, aber es ist mir alles wirklich so wirklich, und Bruder Brenham weint. Denn wenn ich darüber anfange nachzudenken, dann kommt es mir alles wieder zurück. Und sie sagte, du hast hier eins, Vater, und ich weiß, ich habe hier eins, eines Tages werde ich dorthin kommen. Sie sagte, wo ist mein Bruder Billy Paul? Ich sagte, nun, ich habe ihn gerade bei Fräulein Breu zurückgelassen vor ein paar Augenblicke. Und sie sagte dann, Mutter möchte dich sehen. Und ich drehte mich um und schaute, und da gab es große, gewaltige Paläste, und die Herrlichkeit Gottes stieg auf um sie herum. Und ich hörte ein Engelchor singen, mein Heim, mein liebliches Heim. Und ich fing an, diese lange Treppen hoch zu gehen und rannte so schnell, wie ich nur konnte. Und als ich an der Tür kam, dann stand sie dort, ein weißes Gewand an und dieses lange schwarze Haar über ihre Rücke, und sie streckte ihre Arme aus, wie sie das immer tat, als ich müde von der Arbeit nach Hause kam oder von irgendetwas. Und ich fasste sie bei den Händen und ich sagte, Schatz, ich habe Sharon da unten gesehen. Und ich sagte, es ist ein hübsches Mädchen aus ihr geworden, ist nicht so? Sie sagte, ja, Bill. Und sie sagte, Bill, und sie legte ihre Arm um mich herum, um meine Schulter herum, und sie klopfte mich auf meinen Rücken und sagte, hör auf, mit dir Kummer zu machen über mich und über Sharon. Ich sagte, Schatz, ich kann nichts dazu. Sie sagte, Sharon und ich sind jetzt viel besser dran. Und sie sagte, du sollst dich nicht mehr länger über uns quälen. Willst du mir das versprechen? Und ich sagte, Hope, ich habe so eine Sehnsucht nach dir und nach Sharon. Und Billy ruft den ganzen Tag nach dir. Ich sagte, ich weiß nicht mehr, was ich mit ihm anfangen soll. Sie sagte, mit Billy wird es schon richtig werden. Sie sagte, aber willst du mir versprechen, dass du dir nicht mehr länger Kummer machst? Und sie sagte, willst du nicht einen Augenblick dich hinsetzen? Und ich schaute um und da war ein großer Sessel. Und ich erinnere mich noch daran, dass ich versuchte, einmal einen Sessel zu kaufen, jetzt abschließend. Und ich versuchte, so einen Sessel zu kaufen. Und wir hatten nur diese alte, gewöhnliche Holzstühle, worauf man am Frühstück sitzt. Und wir mussten eben solche benutzen, das war die einzige Stühle, die wir hatten. Und nun konnte ich einen von diesen Sessel kaufen, wobei man die Rücke runterlassen kann. Ich habe vergessen, wie die nun heißen, also so ein Ruhesessel. Und der Sessel kostete $17. Und du konntest dann eine Anzahlung geben von $3 und dann jede Woche mit einem Dollar abzahlen. Und so haben wir uns so eine gekauft. Und ich habe den ganzen Tag gearbeitet, gepredigt bis Mitternacht in der Straße und wo ich nur predigen konnte. Und nun eines Tages kam ich in Rückstand mit meinen Anzahlungen. Wir konnten es uns einfach nicht mehr leisten. Und ich brauchte immer länger. Und zum Schluss eines Tages kamen sie und holten meinen Sessel, nahmen den mit. Und an jenem Abend, also ich werde es nie vergessen, hatte sie mir ein Kirschtorte gebacken. Das arme kleine Ding. Sie wusste, dass ich enttäuscht sein würde. Und nach dem Essen, da sagte ich, was ist es eigentlich, dass du so gut gewesen bist oder so was Gutes gemacht hast heute Abend, Schatz? Daraufhin sagte sie, ich habe den Jungen aus der Nachbarschaft nach Würmer graben lassen, dass du was zum Fischen hast. Ja, denkst du nicht, dass wir mal ein bisschen zum Fluss gehen sollten, dass du ein bisschen fischen solltest? Und ich sagte, ja, aber, und da fing sie an zu weinen. Ich wusste, dass was verkehrt war, und ich hatte schon eine Idee, was es war, weil sie hatte mir schon wissen lassen, dass sie kommen würde, um den abzuholen. Ja, wir konnten einfach uns diesen Dollar Abzahlung in der Woche nicht mehr leisten. Wir konnten es uns nicht mehr leisten. So legte sie ihre Arme, legte sie um mich herum und ich ging dann zu der Tür und mein Sessel war damals weg. Jetzt sagte sie mir da oben, sie sagte, erinnerst du dir noch an dem Sessel, Bill? Ich sagte, ja, Schatz, da erinnere ich mich noch dran. Und sie sagte, ja, ist das nicht das, was du dir gewünscht hast? War es das nicht? Ja. Und sie sagte dann, ja, aber diese werde sie nicht wegnehmen, weil dafür ist gezahlt worden. Sie sagte dann zu mir, setz dich doch einen Augenblick mal hin. Ich möchte mal mit dir reden. Ich sagte, Schatz, ich kann dich nicht verstehen. Sie sagte, Bill, versprich mir, dass du nicht länger mehr dich kümmern wirst. Also, du musst jetzt wieder zurückgehen. Und sagte, willst du mir das versprechen, dass du dich nicht mehr länger so viel Sorgen machen wirst? Und ich sagte, ich kann das nicht tun, Hope. Und gerade dann kam ich zu mir und das Zimmer war dunkel. Und ich schaute um mich herum und ich fühlte ihre Arme noch um mich herum. Und ich sagte, Hope, bist du noch im Zimmer? Sie fing an, mich zu klopfen auf meine Rücke. Sie sagte, willst du mir das versprechen, Bill? Versprichst du mir das, dass du nicht länger mehr bekümmert sein wirst? Ich sage, ich verspreche es dir. Und als sie dann noch drei oder zweimal auf meine Rücke klopfte, da war sie weg. Und ich sprang auf und drehte das Licht an und schaute überall, aber sie war weg. Aber sie war einfach weg aus dem Zimmer heraus. Aber sie ist nicht weg, sie lebt noch immer. Sie war ein Christ. Billy und ich sind dann später mal zu ihrem Grabe gegangen und haben eine kleine Blume für seine Mutter und seine Schwester auf dem Grab geworfen. Also für seine Mutter und seine Schwester auf dem Grabe gelegt. Es war an einem Ostermorgen und wir hielten kurz an und da fing der kleine Junge an zu weinen. Und er sagte, Papa, meine Mama ist da unten. Ich sagte, nein, Schatz, sie ist nicht da unten. Also, und deine Schwester ist da unten auch nicht. Und wir haben einen Hügel über dem Grabe. Aber weit weg, an der anderen Seite des Meeres, da gibt es ein geöffnetes Grab, wo Jesus aufstand. Und eines Tages wird er kommen und wird deine Schwester und deine Mutter mit ihm wiederbringen. Nun, Freunde, bin ich noch immer auf dem Schlachtfeld. Ich kann leider jetzt nicht mehr weiter reden. Und Bruder Brennan weint, was wir soeben jetzt zum Schluss auf dem englischen Tonband noch hörte. Gott segne euch, lasst uns unsere Häupter einen Augenblick beugen. O Herr, oft Herr, da bin ich ganz sicher davon überzeugt, dass die Menschen es nicht verstehen, wenn sie denken, dass diese Dinge alle so leicht kommen. Aber es wird ein großer Tag kommen, wo Jesus kommen wird und dann werden alle diese Sorgen werden weggewischt sein. Und ich bete, himmlischer Vater, dass du uns helfen mögest, um darauf vorbereitet zu sein. Und dieses letzte Versprechen, als ich sie auf ihre Wange küsste an jenem Morgen, dass ich sie an dem Tag begegnen werde, ich glaube, sie wird dann an dem Pfosten stehen und wird mein Namen laut rufen. Ich habe treu gelebt zu jenem Versprechen seitdem. Herr, um die ganze Welt herum, in alle Arten, alle möglichen Örtern, habe ich versucht, das Evangelium zu bringen. Und jetzt werde ich alt und müde und ich bin am Ende. Aber in einem von diesen Tagen, da werde ich diese Bibel zum letzten Mal schließen. O Gott, Halte mich treue zu dem Versprechen. Gib mir deine Gnade um mich herum, Herr, und lass mich nicht schauen auf den Dinge dieses Lebens, aber lass mich leben für die Dinge, die an der anderen Seite sind. Hilf mich, mir, um ehrlich zu sein. Ich bitte bestimmt nicht um ein bequemes Dasein. Nein, Herr, aber wenn mein Christus schon unter solchen Leiden gestorben ist und der Rest von denen alle so gestorben sind, so möchte ich nicht bitten um etwas Bequemes. Lass mich nur ehrlich sein, Herr, und treue. Lass die Menschen mich so lieben, dass ich sie zu dir führen kann. Und eines Tages, wenn es alles vorbei ist, und wir alle versammelt sind unter diese immergrüne Bäume, da möchte ich sie bei der Hand nehmen, um ihr die Menschen zu zeigen von den Angelstempel und all die anderen. Es wird dann einfach eine gewaltige Zeit dann sein. Ich bete, dass deine Gnade auf einem jeden von uns hier ruhen möge. Und die, die hier sind, Herr, vielleicht kennen sie dich gar nicht. Und vielleicht haben sie auch irgendeine Geliebte an der anderen Seite drüben des Meeres. Und wenn sie noch nie ihr Versprechen gehalten haben, dann mögen sie das doch jetzt tun, Herr. Während wir unsere Häupter gebeugt haben, da möchte ich wissen, wie viele in diesem großen, gewaltigen Auditorium heute Nachmittag, wie viele von euch sagen, Bruder Branham, ich möchte meine Geliebte auch begegnen. Ich habe einige Geliebte an der anderen Seite des Flusses dort. Vielleicht hast du auch ein Versprechen abgegeben, sie zu begegnen. Vielleicht hast du deiner Mutter gesagt, auf Wiedersehen dort an dem Grab an dem Tag. Vielleicht, als du deine kleine Schwester auf Wiedersehen sagtest, oder dein Vater, oder irgendeiner von denen am Grabe, dass du versprochen hast, sie zu begegnen, und du hast noch nie diese Vorbereitung dazu getroffen. Denkst du nicht, dass es jetzt gerade die richtige Zeit dazu ist? Verzeih mir mein Zusammenbruch, aber oh, ihr könnt es euch nicht vorstellen, Freunde, also ihr wisst nicht, was für ein Opfer, also und das ist nur noch kaum eine Stelle, also von dieser Lebensgeschichte. Wie viele von euch möchte aufstehen jetzt und hierher kommen zum Gebet und sagen, ich möchte meine Geliebte begegnen? Dann steh auf jetzt in diesem ganzen Auditorium Zuhörerschar und komme hierher. Wollt ihr das tun? Also wenn irgendjemand noch nie diese Vorbereitung dazu getroffen hat, Gott segne euch, mein Herr. Ich sehe einen betagten, farbigen Mann hier kommen, andere kommen her. Kommt, also ihr auf den Balkonen dort oben, also bewegt euch zur Seite, zu den Gängen hin, oder steht auf, ihr, die ihr möchtet, dass ihr auch im Gebet gedacht werdet, gerade jetzt, das ist es. Steht auf eure Füße, das ist gut, steht auf, überall. Ihr, die ihr sagen möchtet oder sagen wollt, ich habe einen Vater dort, ich habe eine Mutter, eine Geliebte an der anderen Seite, ich möchte sie wiedersehen, ich möchte sie in Frieden begegnen. Wollt ihr eure Hände heben, auf eure Füße stehen, überall in diesem Auditorium zu Hörschar, steh auf und sage, ich möchte annehmen. Gott segne dich, Dame, Gott segne euch da hinten und euch da oben, er segne dich. Also, der Herr segne dich hier, mein Herr, das ist richtig. Und auf dem Balkon da oben, der Herr segne dich überall, also überall rum. Steht auf, jetzt lasst uns aber ein Wort des Gebets haben, während der Heilige Geist hier ist und über unser Herzen sich bewegt und sie aufbricht. Wisst ihr, was die Gemeinde heute braucht, ist ein Aufbruch. Wir haben es nötig, dass wir zum Töpfershaus gehen. Unsere steife, eigengemachte Theologie wirkt so dann und wann nicht gut. Was wir brauchen, ist ein altmodischer Aufbruch, Buß in unser Herzen, dass wir weich vor Gott werden. Sind das alle, die aufstehen möchten? Lasst uns jetzt unsere Häupter zum Gebet beugen. O Herr, der Jesus von den Toten zurückgebracht hat, um uns alle durch Glauben zu rechtfertigen, und uns zu glauben, ich bete, Herr, dass die, die jetzt stehen, dich annehmen. Und ich bete, dass ihnen Vergebung zuteil wird. O Herr, ich bete, dass sie dich als ihr Heiland und König und Liebhaber annehmen. Und vielleicht haben sie eine Mutter oder Vater oder irgendjemand an der anderen Seite des Meeres. Es gibt ein Ding, das sicher ist. Sie haben ein Heiland. Möge ihrer Sünde vergeben sein und alle ihre Ungerechtigkeit ausgelöscht. Und möge ihre Seele gewaschen sein im Blute des Lammes und möge sie von nun an in Frieden leben. Und eines herrlichen Tages, wenn alles vorbei ist, mögen wir uns dann sammeln in deinem Hause, als eine heile Familie, also um unsere Geliebten, die dort an der anderen Seite warten, zu begegnen. Wir übergeben sie dir jetzt, dass du wirst den in vollkommenem Frieden halten, dessen Herzen auf dich hat. Ich gewähre es, Herr, und wir übergeben sie jetzt dir im Namen deines Sohnes, der Herr Jesus. Amen. Gott segne dich. Ich bin ganz gewiss, dass die Mitarbeiter jetzt sehen, wo ihr steht, und sie werden in einem Augenblick bei dir sein. Und nun, die Gebetskarten haben möchten, Billy, Wolf, Jean und Leo, ganz hinten, also sie sind hier, um Gebetskarte gerade in den nächsten paar Minuten herauszugeben. Und der Bruder wird diese Versammlung schließen mit Gebet. Und die Gebetskarte wird dann herausgegeben werden. Und wir werden in einem kleinen Augenblick hier wieder zurück sein, um für die Kranken zu beten. Gut, Bruder?